Pass mal auf hier, dann geht's mal los. Ja.
Das war doch ein Bier.
Das kann man einfach lauter drehen, ne? Dann spiele ich hier mal den ein, pass auf.
Hello, my name is Stan Day and I listen to Far Radio.
Nochmal.
Hello, my name is Stan Day.
Hast du gehört?
Stanley. Heißt der Stanley?
Stan Day.
Ich weiß, aber heißt ob der Stanley heißt? Olli?
Unser Sponsor hat einen Vertrag verlängert.
Cool.
Können wir mal sagen, ne?
Tada!
SRAM ist weiterhin dabei. Vielen Dank für die Unterstützung. Machen wir mal wieder ein bisschen Musik lauter, oder? hier. Heute ist der 8.10.2014, 20.49 Uhr, Studio Köln.
Studio Stuttgart. Mein Name ist Thomas.
Und ich bin Hans.
Und mein Getränk, wie so oft, Benediktiner, dunkles, naturtrüb. Ich habe leider, bin eigentlich ein Glastrinker, muss ich ehrlich sagen. René, Hans und du, Glas oder Flasche?
Oh. Kommt drauf an, was. Aber eigentlich, vielleicht kommt es mit dem Alter, Glastrinker. Und beim Bier eigentlich Krug. Trinke, wenn ich es mir recht überlege. Ne? Steinkrug.
Grüchler.
Grüchler. Oder Amos.
Amos.
Nee.
Also ehrlich, Grüchler.
Okay.
A Seidler.
A Eube. Ich muss meinen Bildschirm wegschalten, sehe ich. Den siehst ja du da, oder? Hm? Siehst du mein René Schwucho Bildschirm hier bei dir?
Ja, ja, den sehe ich. Ja,
den mache ich mal weg. Du sollst ja mich sehen, oder? Siehst du mich? Hm.
Ich hab dich auch gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Mist.
Bildschirminhalt nicht mehr übertragen hier, dass du nicht die Schmuddelware siehst. Wie sind wir denn auf den gekommen? Egal.
Auf den René Schwucho.
Ach, weil du hast auch bei Sport 1 rumgezappt, gell?
Genau, ja. Ja. Ehemalig DSF. Also in manchen Gehirnen ist auch weiterhin DSF eingebrannt. Aber der Spartensender, der hat ja so tolle Sportarten laufen wie Speedway, Ice Speedway.
Du, erzähl gleich weiter. Ich habe nämlich Durst. Und darum bringen wir mal die Sache mit dem Getränk zu Ende.
Ja, genau. Was trinkst du?
Ich trinke Wein.
Landleben.
Das, ja, der heißt Landleben und der wird im Allgemeinen Gummistiefelwein genannt.
Wie kommt's?
Weil ein Gummistiefel auf dem Etikett ist.
Ah.
Den gibt es bei Aldi. Den gibt es bei Aldi. Das ist ein Bio-Riesling, Rivana, Rheinhessen.
Mhm.
Schmeckt super, süffig. Und das war ein Tipp von Textine, weißt du, das ist dieses Texterinnen-Netzwerk.
Ja, ist mir bekannt.
Und den gibt es nicht immer. Und wenn es den gibt, dann muss man große Mengen davon bevorraten.
Mhm. Hat der einen Schraubverschluss?
Der hat einen Schraubverschluss, sehr praktisch.
Oh, dann muss ich doch mal wieder zu Aldi.
Und der schmeckt auch sehr gut, guck mal hier, mit Sprudelwasser.
Echt?
Oh, das hätte ich vielleicht sprudeln sollen. Kann man mal vergessen.
Dann trink ihn doch pur.
Dann trinke ich ihn pur. So, ich schenke den hier mal ein. A la Votre.
Wo ist denn die Kamera? Jetzt sehe ich mich gar nicht. Warum sehe ich mich nicht? Jetzt. Muss ja sehen, was hier ist. Fläschle. Prost.
Prost.
Der Nachteil am Flasche trinken nämlich bei Bier und auch bei Wein. Wein trinken wir eigentlich nur Prolls oder Rotzbesoffene oder irgendwie eine Dekadenz aus dem.
Nee, es gibt ja jetzt für mich als Bier nicht verträglichen, als Bier nicht vertrager gibt es ja netterweise Weinscholle in 0,3er Flaschen.
Ja, ja, mit hippen Namen, oder?
Ja, ja, die stehen im Kühlschrank hinter der Theke neben den Fritz-Cola und so.
Ja, aber was halt am Bier aus dem Glas oder auch im Krüchler, wobei Glas da schon fast seinen Vorteil hat, man sieht die Farbe.
Stimmt.
Kannst du dich an Crystal Cola erinnern?
Ja.
Da habe ich nur aus der Dose getrunken, dann habe ich es einmal doch tatsächlich ausgekippt, wollten wir es mal angucken. Wer weiß denn eigentlich, wie Red Bull aussieht? Ist das lila? Wie sieht die Red Bull-Dose innen aus?
Ich habe es vergessen.
Wie das Red Bull aussieht? Weiß keiner. Trinkt man nur aus der Dose?
Nee, das gibt es ja auch gemischt mit Wodka.
Ja, ja, stimmt. So gelb. So.
Das hat so eine, ich glaube, rosaliche Farbe, oder? So, so wie Spezi. Na, ja. Weiß gar nicht.
Also so dunkles Bier halt mit irgendwie auch leicht bräunlichem Schaum. Schon cool im Glas. Oder ein
Ja, ich habe nur mal rumgetippt.
Ja.
Muss mein Soundboard wieder wegschieben.
Ich würde mal sagen, weil das mit dem Bier und bevor ich jetzt hier aufs fränkische Bier, die ja die Krügler haben und alles da zurückkommen und alles, schauen wir mal, wir haben ja noch ein paar Punkte offen von der Eurobike, glaube ich.
Ne? Ja.
Da ist es schon lange her wieder.
Und wir müssen, wir haben doch,
also,
ja, richtig, also wir haben, wir müssen zwei Preise vergeben, nachdem ich erst gedacht habe, es meldet sich niemand, sind doch noch Leute
reingekommen. Ganz schön was eingeflattert.
Hast gesehen, oder? Mhm. Auch mit netten Hinweisen, ich weiß nicht, ob wir sowas vorlesen sollen oder so.
Doch, das würde ich machen, weil ich kann mich daran erinnern, da waren ein paar Sachen, die ganz interessant waren. Lies einfach vor, was du meinst.
Weiß ich nicht.
Ach so.
Oh, Foto-Eddy, da ist sogar Spam mit drin. Den tue ich mal weg. Der kriegt nichts.
Weil ich nämlich gar nicht weiß, da war... Irgendwas habe ich gesehen von irgendwem. Kann aber halt auch sein.
Pass auf, ich roll noch mal kurz weg. So, bin wieder da. Komm, das machen wir schnell. Du, jeder lost einen aus und ich schreibe mir auf, wer es war. Also, wer da gewonnen hat, ja?
Ja, ja. Ach so, das ist... Keine Werbung, warte mal, jetzt will ich dich mal da wegtun. Keine Werbung. An Podcast DHL, ja, da muss ich noch eine Beschwerde schreiben. Das kennen ja die Leute wahrscheinlich auch. Wir konnten sie nicht erreichen und ich war den ganzen Tag zu Hause.
Ah, kenne ich.
Säcke. Ah, da ist einer. Was war denn das? Sag mal, Abend. Kann ich das, warte mal, wo kann ich denn hier eine Nachricht schreiben in dem elenden Skype? Was hast du? Selfie? Wer hat dieses Wort erfunden?
Das weiß ich nicht. Nein, ich hab nur mal, weil du wissen wolltest, ob ich einen großen Bildschirm habe, dann dachte ich, fotografiere ich den mal und schicke ihn dir, wenn du möchtest.
Sofort Nachricht. Hier geht's. Ich will dir nämlich kurz eine Nachricht schicken. Aber ja, das ist eigentlich egal. Es gibt ja einen Fahrradcomputer und ein Buch, oder?
Richtig. Was möchtest du verlosen? Hier, ich zeige es nochmal in die Kamera. Das ist das, ja, für die Interessierten möglicherweise gibt es die Sendung auch auf YouTube. Allerdings hat gerade schon der Computer bemängelt, dass die Framerate zu niedrig sei, warum auch immer.
Die kann vielleicht, ist es von mir oder so? Ich habe den Hinweis bekommen, dass ich einen Steinzeit-Router habe.
Nee, das kommt von mir. Frame, das ist die Aufnahmerate. Das ist, weil zu viel Software gleichzeitig an ist.
Also,
okay. Ich, was könnte ich da ausmachen? Das kann ich ausmachen. Das.
Schucher?
Nein, das. So, guck mal. Also hier, es gibt das Buch der Radsporttrikots von Andreas Beune und Rainer Spree.
Tja, da bin ich dein Mann.
Ja, Rainer Spree ist gleichzeitig ist Autor und Inhaber des Covadonga Verlags. Vielen Dank dafür.
Ah, der ist es, Rainer. Servus. Wo ist denn der Covadonga Verlag nochmal?
Ich glaube in Bielefeld. Komm, ich gucke mal nach.
War das in Bielefeld die Mutter des Fahrrads in Deutschland?
Ja, da gibt es ja Delius und Klasing ist da auch, ne? Mist, wo ist denn Covadonga? Soll ich schnell nachrecherchieren? Ich hätte jetzt Bielefeld gesagt.
Mhm.
Covadonga.de. Pass auf. Lalala. Impressum.
In Bielefeld,
gut, dass es in Deutschland Impressumspflicht gibt. Ich musste jetzt sogar auf meinem Xing, auf meiner Xing-Seite ein Impressum einfügen.
Mhm.
33604 Bielefeld, Covadonga Verlag.
Ja. Bielefeld ist schon faszinierend. Irgendwann fahren wir mal hin nach Bielefeld.
Ja.
Weil in Bielefeld, da gab es ja, als es noch eine echte Fahrradindustrie in Deutschland gab, die ja vielleicht wieder kommt, aber man weiß es nicht, da gab es ja massig Firmen. Also alles, was irgendwie mit Fahrrädern zu tun hatte und alle Teile kamen aus Bielefeld.
Ja, stimmt. Ich habe das irgendwie auch oft gehört.
Also manche sitzen ja da auch immer noch in Bielefeld. Also so ein paar Komponentenhersteller und der ein oder andere produziert vielleicht sogar noch dort. Aber jetzt, was so den tatsächlichen echten Rahmenbau oder sowas, das Handwerkliche angeht, da haben ja die Asiaten einfach aufgrund des europäischen oder weltweiten Desinteresses sich dermaßen eine Kompetenz aufgebaut, dass das schwierig wird, das alles wieder zurückzuholen. Obwohl ich neulich gelesen habe, dass es da Aktivitäten gibt, in Europa wieder einen Rahmenbau, also in nennenswerter Stückzahl, also keine Handbuild, Framebuilder oder was weiß ich, so kleine Firmen, sondern richtig mit ordentlichen Output wieder zu etablieren. Da gab es auf irgendeinem Kongress eine Versammlung, habe ich was gelesen.
Das hat der Chef von Thun angeregt, wenn mich nicht alles täuscht. Thun, Tretlager.
Der Olle?
Nein, der Junge.
Der Junge. Alexander von Thun. Heißt er so? Kann das sein?
Kann sein. Ich hatte schon. Muss man hier nochmal nachschenken.
Meins ist schon leer.
So, ich habe. Ja, hier Schraubverschluss. Du schweifst ab. Komm, wir bringen das schnell hinter uns, ne? Also, dieses Buch.
Wobei, immerhin, Hans, bin ich beim Thema Fahrrad geblieben beim Abschwuff.
Das stimmt. Und du bist bei der gleichen Stadt und geblieben. Und möglicherweise, vielleicht Rainer Spree, wenn du zuhörst, vielleicht weißt du was dazu, zur Fahrradstadt Bielefeld. Auf die können wir später nochmal kommen. Da gibt es nämlich auch einen Hersteller, der Patria heißt, den es immer noch gibt.
Und die Pantherwerke, die es, glaube ich, wieder gibt. Und das Bastard-Einspurauto.
Very good. Also, du hast du auch die Mails? podcast@fahrrad.io?
Ja, aber nicht ordentlich sortiert.
Macht
ich würde sagen, wir machen es wie immer. Also, dass ich irgendwie Start und Stopp sage oder sowas.
Ach so, und ich wisch drüber. Ich mache
genau. Wischi,
wischi. So, blind. Nee, ich wisch und du sagst Start und Stopp.
Also, wir verlosen jetzt das wunderbare Fahrradtrikotbuch, wo ich fast ein bisschen neidisch bin. An die glückliche Gewinnerin oder an den glücklichen Gewinner, der bald feststehen wird. Ich sag Start.
Ja.
Und Stopp.
Buch bitte, sagt Markus Brandstetter. Herzlichen Glückwunsch.
Markus, Adresse alles dabei?
Nö, aber eine E-Mail, ne? Und dann also
ist ja schon mal was.
Buch, Doppelpunkt, Markus.
Damit Adresse wäre es natürlich schön, auf. Da könnten wir jetzt gleich sagen, Brandstetter, wobei Brandstetter, das hört sich ein bisschen bayerisch an, ne?
Österreichisch.
Österreichisch, stimmt, österreichisch.
Okay.
Für unsere österreichischen Freunde so. In Schilling.
So,
das kennt kaum noch jemand.
Markus, du kriegst eine E-Mail oder wenn du es hörst, schickst proaktiv von dir aus nochmal eine an uns mit deiner Adresse, Versandadresse. Und jetzt kommt das nächste. Kommt hier rein, geflogen für die Zuschauer an den TV-Geräten.
Teasy.
Es handelt sich um einen Teasy One hoch 2 Bike and Hike GPS Computer, der von vielen Leuten gemocht wird. In dem Fall wären wir ganz dankbar und auch beim Buch über eine Rückmeldung vielleicht. Was taugt das Ding und wie
unbedingt,
fährt das
ja, sich? Also gerade auch was die GPS-Funktion angeht. Ich habe selbst seit einer Weile jetzt einen Fahrradcomputer, habe ich früher nie besessen. Und jetzt habe ich mir mal einen zugelegt und bin nicht glücklich. Mit dem GPS, ich weiß nicht, an was es liegt. Vielleicht, weil ich direkt eine Lampe davor habe, die auch nicht mehr geht. Bin auch nicht glücklich. Weiß nicht, muss ich mal überprüfen. Aber ja, da kann man mal die Leute fragen, wie weit so ein Teasy zum Beispiel, der ja wahrscheinlich dann auch ohne Geber funktioniert, sondern direkt nur mit GPS. Für Geschwindigkeiten und solche Informationen, ob es da irgendwelche Tricks gibt.
Ah, okay, also hier nochmal durch, zack,
und dann Teasy.
Sagst du wieder Start und Stopp, ne? Ja, da könnte ich ja, warte mal, hier.
Start. Stopp.
Und? Du musst noch mal, der möchte was anderes haben.
Okay. Start. Stopp.
Dann kann ich gleich noch den hier nehmen. Na, geht ja nicht.
Ah.
Das ist aber ein schwacher Applaus, oder?
Ausschreitungen.
Gewonnen hat Tobias aus Kempten.
Ist im Allgäu.
Ja, mehr sage ich nicht. Der hat nämlich, der Tobias, schöne Grüße von hier. Dir schicken wir den Fahrradcomputer ohne vorherige E-Mail zu. Du hast nämlich deine Adresse eingegeben. Very good, oder? Thomas.
Unbedingt.
Und wahrscheinlich bekommst du demnächst auch den neuen Otto-Katalog und den vom Bauer Versand. Weil mit irgendwas müssen wir Geld verdienen. Wir haben zwar einen Sponsor, aber so dicke haben wir es trotzdem nicht, ne? Also
Bauer Burgkunststadt, da bin ich schon mal durchgefahren. Du auch?
Ja, da bin ich.
Und bei Kempten fällt mir auch ein, ich muss dich da rüde unterbrechen, nämlich in Burgkunststadt, hinter Burgkunststadt, habe ich meinen ersten Neopren gekauft.
Stimmt, das
Neoprenanzug, da sind wir mit den Rollern hingefahren. Kannst du dich erinnern? Da haben wir uns Fahrradfahrer überholt. Peinlich.
Naja.
50er Roller hatten wir da, Vespa.
Ja.
Meine war weiß, deine, was hat denn deine für eine Farbe gehabt?
Rot, 0815 rot.
Aha, aha. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren.
Mit Schrammen. Und,
bitte was?
Mit Schrammen.
Wie Schrammen?
Naja, mich hat es ja gleich geschmissen irgendwie.
Ja, du bist ja auch gleich mir hinten reingefahren, kannst dich erinnern?
Nee.
Ah, doch, ja, der erste Versicherungsfall. Da sind wir rumgefahren durch unseren damaligen Lebensmittelpunkt, wobei nicht Lebensmittelpunkt, unseren Wohnort. Rumgefahren, Kurve rechts, Kurve links und dann habe ich gebremst und du bist mir hinten reingerauscht. Wumm. Dann haben wir dein Schutzblech vorne. Du wolltest du gerade einen Crash simulieren?
Ja.
Hat aber nicht geklappt. Dein Schutzblech vorne hat gleich meine Versicherung zahlen müssen. Ja, hat mir so eine 50er. So ein
ja gut, wenn man da einen richtigen Versicherungsmakler hat, ne, der das alles über handelt.
Ja gut, aber es war halt auch so. Ich meine, Verwandtschaft hin oder her, du bist mir reingefahren.
Stimmt.
Und ich war schuld. Oder so.
Ja.
Und in Burgkunststadt haben wir ja dann, also um jetzt die Plauderei mit Fun Facts fertig zu machen, da habe ich zumindest einen Neopren gekauft, der war ganz schön dick. Dafür war der billig, das war irgendwie so ein Neopren-Outlet. Der war kacke. Also ich habe dann später eine kleine, ich weiß nicht, Neoprenhose gekauft, weil nämlich Kempten im Allgäu, Paddler Eldorado.
Ah, jetzt
kommt da kamen doch immer die ganzen Sieger im Kanadier her. Kannst du dich erinnern?
Ich dachte, die wären aus Hohenlimburg oder so.
Nee, Kempten glaube ich auch. Mhm. Kempten im Allgäu, die haben ja ab und zu Wasser dort und Flüsse. Und der Kanadier kennt ja den Kanadier überhaupt nicht.
Das wird aber zu weit führen. Da habe ich erst heute mit der Familie drüber gesprochen, wie das, wie die Klassifizierung von Kanu, Kajak ist. Und also, soll ich es erzählen? In welchen Ländern es wie benannt wird? Und du hast recht, der Kanadier kennt den Kanadier nicht, weil da heißt er Kanu.
Okay. Oh, also Kanu
oder Open Kanu?
Open Kanu, ja. Auch wenn er geschlossen ist, aber es ist wurscht.
Wurscht. Und in Großbritannien und in Deutschland ist Kanu der Oberbegriff für Kajak und Kanadier. Und in Frankreich, um das zu Ende zu bringen, heißt es Kajak, Kanu-Kajak. Nee, Kajak-Kanu.
Kajak-Kanu.
Aha. Je vais faire le Kajak-Kanu.
Oder Kajak, und das ist dann Kanadier bzw. Open Kanu.
Ein Kanu ist dann ein Kanu, also ist dann der Kanadier quasi mit Stechpaddel. Und das Kajak-Kanu ist das Kajak mit Doppelpaddel. Oh Mann, voll die Abschweifung. Wir wollten noch Eurobike-Rückblende machen. Aber ja, wir müssen noch ganz schnell, wir haben nämlich immer noch mehr zu wir haben schon wieder was zu verlosen. Echt? Ist das blöd?
Nö,
nee, Quatsch. Ne? Der Verlosungsgeber hat mich nämlich angefragt, sag mal, wann verlost denn ihr das? Und wir haben nämlich mal eine Folge, ja, wir haben eine Folge aufgenommen und haben, die war vor der Eurobike und da bin ich nicht mehr dazugekommen, die zu senden. Und da haben wir das schon mal gemacht und zwar handelt es sich um diese beiden Gehäuse für immer noch aktuelle Telefone, nämlich fürs iPhone 5 oder 5S.
Mhm.
Das heißt, das sind zwei Gehäuse von Biologic. Kennst du?
Klar, habe ich auch eins.
Der Zubehörhersteller, das eine ist das Hardcase for iPhone 5. Das ist ziemlich cool. Das ist ein Alu-Gehäuse, da kann man das Ding reinschrauben. Da bleibt es dann auch drin. Also das kann man nicht mehr rausnehmen. Nur mit einem Schraubenzieher geht es raus. Ist aber wasserdicht. Und also kann man tauchen mit, wenn man möchte. Ist ein bisschen gruselig, aber geht.
Ja, wie stöpselt man das an? So mit Strom und so? Bleibt das dicht?
Ja, da sind Verschlüsse dran, die dicht halten. Also du kannst es natürlich nicht, wenn es am Strom hängt, unter Wasser halten. Das ist klar, oder? Okay. Und der Kopfhörer zum Beispiel, da ist auch ein Schraubverschluss drauf und da gibt es noch einen Adapter, also auch mit Kopfhörer, nicht unter Wasser. Aber und in beiden Fällen, es passt nur das Original-Apple-Kabel und der Original-Apple-Kopfhörer rein.
Okay.
Was aber nicht so schlimm ist, weil die meisten haben das ja. Und was ich rausgefunden habe, am besten ist, man nimmt überhaupt keine Kopfhörer mit Kabel, sondern Bluetooth-Kopfhörer. Dann erübrigt sich das Kabelproblem. So, das gibt's in Silber. Das ist ein ziemlich cooles Teil. Hardcase. Und dann gibt's noch das andere. Das hat einen anderen Namen, den ich jetzt vergessen habe. Ah, das heißt Bike Mount for iPhone 5. Und beide sind von Biologic. Beim Bike Mount ist es so, das kann man aufmachen. Da kann man das iPhone einfach reinlegen, Deckel drauf, zuklappen. Finde ich persönlich fast ein bisschen praktischer.
Als die Schraube Dingsbums?
Ja, also, naja, wenn man das mag in der Aluhülle, also ich, die Aluhülle ist, die hat schon was, ne? Also meine Kinder fanden die ziemlich cool. Und wie gesagt, da bleibt es halt drin. Wenn man jetzt weiß, wenn man Leute, die auf Baustellen unterwegs sind zum Beispiel, für die ist es ziemlich cool, weil es halt, das kannst du runterschmeißen mit dem Ding.
Mhm.
Und
das müsst fürs
fürs für Bigger.
Boah, ist das groß, das passt überhaupt nicht drauf hier. Mir macht das ein bisschen Angst. Ich habe noch keine Hülle, es sind noch keine Hüllen am Markt.
Fürs Bigger. Von Biologic gibt es schon.
Also für Hüllen. Bei VW heißt es ja Sportwagen.
Mhm.
Gab ja mal den Golf Plus. Ne?
Okay, also um das abzuschließen, wir verlosen zwei Hüllen, wieder das übliche E-Mail an Fahrradio mit, also podcast@fahrrad.io mit, was soll ich sagen, entweder mit ist mir egal, also Hülle, oder mit Hardcase oder Bike Mount, wenn ihr eine bestimmte Hülle haben möchtet. Wie gesagt, beide Hüllen sind für iPhone 5 und iPhone 5S. Die passen beide rein. Details gibt's in den Shownotes. Okay, dann haben wir das, ne? Mann, haben wir zu tun. So, Thomas, dann gehen wir jetzt mal, nachdem wir jetzt schon 35 Minuten verplaudert haben, der Gummistiefelwein, ne? Also Aldi gehört ja nicht zu unseren Sponsoren. Der ist empfehlenswert.
Mhm.
Pass auf, wir machen jetzt weiter, nämlich mit, gehört quasi zu einem Update. Wir gehen jetzt in medias res in die Eurobike. Ich spiele dir mal was Kurzes vor.
Oh ja, mach das.
Das dauert, wollen wir da ganz zuhören? Das dauert, warte mal. Naja, eine Minute ungefähr, 2 Minuten. Sollen wir uns das anhören?
Ja, lass mal laufen.
Ich spiele es mal kurz an.
Genau. Ist es geheim?
Hast du gehört?
Kannst du sagen, was kommt? Nö.
Ach, schade. Ich hab's gehört.
Ich höre gar nichts.
Ah, Menno. Dann. Mhm. Ah. Haben wir gleich.
Ah, gut.
Find's gut?
Ja, nee, ich habe die Zeit genutzt und habe das von dem in diesem Forum.
Hast du gehört?
Nein, immer noch nicht.
Oh, Menno.
Ich war nix.
Ach so, Wiedergabe, jetzt. Pass auf. Jetzt musst du aber zuhören, ja?
Ja, ich höre die ganze Zeit zu. Hör mal.
Mein Name ist Christian Hennig, ich bin der technische Geschäftsführer der Firma Herms Drives GmbH. Wir sind noch eine recht junge Firma, die eben einen elektrischen Antrieb entwickelt hat, der folgende Besonderheiten hat.
Also, hast gehört, ne?
Was, dass der folgende Besonderheiten hat?
Ja.
Ja, ja.
Soll ich weitermachen?
Unbedingt.
Wir haben ein System entwickelt, welches sich sehr einfach an bestehende Fahrräder anbauen lässt, was es auch dem Hersteller von Fahrrädern entsprechend leicht macht, diese Systeme bei sich zu integrieren und damit eigentlich von jetzt auf gleich seine Produktpalette zu verdoppeln.
Ich unterbreche mal kurz. Über die haben wir nämlich in der vorletzten Folge gesprochen, ne?
Ja.
Und wir haben uns ihre Website angeguckt und das über die Bekleidung gesprochen. Ne?
Mhm. Und du hast es angeguckt in echt. Ich habe es leider nicht geschafft.
Genau. Und dann haben sie uns eine Mail geschickt, dass sie unseren Podcast gehört haben und dass sie das lustig fanden und dass wir doch auf der Messe mal vorbeikommen sollen.
Ein feiner Zug.
Ja, fand ich auch.
Waren die nicht bröselig oder so? Oder?
Nein, gar nicht. Also, naja,
das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Also ich hab ja gesagt, dass du nur gemeckert hast und dass ich ganz lieb war.
Ich habe nicht gemeckert. Es ist nur so, dass ich leider manchmal mein Herz auf der Zunge trage. Und dann ist halt auch öfter mal schon passiert.
Ja, aber kein Problem. Soll ich mal weiterspielen?
Ja, bitte.
Einfach vor dem Hintergrund, dass wirklich der Antrieb eigentlich an jeden Rahmen angebaut werden kann. Es müssen keine aufwendigen Rahmenänderungen mehr vorgenommen werden. Und auch sonst ist das System sehr schlank und simpel gehalten, was also auch den Einbau, die Verkabelungen alles recht minimiert.
Okay, wie viele Teile sind dann da dran? Das war ich eben, ne?
Mhm.
Machen wir weiter?
Ja, klar.
Wir können mal hier vorgehen an die Box, da sieht man es. Wir haben also hier den Motor, der auf der linken Seite angebaut wird. Da haben wir gleich die Kurbel mit integriert. Dann haben wir auf der rechten Seite noch eine Kurbel. Die ist einfach dazu da, um zum einen das Design gleich zu gestalten. Was aber wichtiger ist, der Q-Faktor, dass ich also quasi gleichen Abstand habe von der Mitte vom Rahmen aus nach links und rechts. Dann haben wir noch dazu die Batterie eben mit dem Batteriehalter, der am herkömmlichen Flaschenhalter an den Anschraubpunkten angeschraubt werden kann.
Da muss ich glatt mal unterbrechen. Q-Faktor, ne? Da haben wir auch drüber gesprochen. Ne? Das ist ein Begriff, den ich gelernt habe. Kommen wir gleich noch darauf zurück.
Und dann haben wir hier noch einen tollen Ladefuß, der da hinten noch zu sehen ist in der Vitrine, wo die Batterie dann eben im Büro oder zu Hause geladen werden kann. Und das sind schon soweit alle Komponenten. Was man nicht sieht, weil es auch im Fahrrad dann nicht sichtbar ist, ist eben das Tretlager, was gewechselt werden muss, weil dort die Drehmoment-Messsensorik drin sitzt, die dann das Pedalieren erkennt.
Tja, das war's, ne? Das war der Christian, ne? Von Herms Drive Pendix,
genau.
Und danach habe ich eine Probefahrt gemacht auf dem Rad.
Genau, ich wollte dich schon fragen, wie fährt's denn das Ding?
Unauffällig. Also, das fährt gut. Also, es war ein, ich habe vergessen, was das für ein Rad war. Irgendwie ein Herrenrad, würde ich mal sagen. Und
hatten die irgendwie so coole Räder oder irgendwelche Räder oder so damit, als die haben ja auf ihrer Webseite so ein bisschen von Viva, glaube ich, eins umgerüstet oder irgendeinen Single Speed, glaube ich, auch.
Also es ging eher in Richtung Single Speed. Das war so ein, mhm. ich würde mal sagen, generisches Standrad mit geradem Lenker mattschwarzem Lack. Und was man sagen muss, also dieser Akku sieht ziemlich cool aus. Ne? Das ist ja, das sieht, ich weiß nicht, das sieht aus wie eine Mischung aus Rohrpostbehälter und Trinkflasche. Oh, und hat einen LED-Ring dran, der die Ladeanzeige anzeigt und dieses klassische, ich mag das ja, dieses Einschaltzeichen, ne? diesen Kreis mit dem Strich drauf, weiß gar nicht, obendrauf und viel mehr kannst du da gar nicht machen. Und es gibt, hat er auch gesagt, eine Ladestation dazu, wo du es reinstecken kannst.
Zu Hause dann neben dem Telefon oder so. Mhm.
Genau. Und ja, also Q-Faktor ist der Abstand, also ist quasi die Tretlagerbreite, der Abstand zwischen den Füßen.
Genau, und nicht die Tretlagerbreite, sondern tatsächlich da, wo deine Füße auf dem Pedal stehen. Und du hast ja, glaube ich, auch schon gelernt oder dir ein bisschen was zugelesen. Es gibt da zwar natürlich Gut und Böse, aber nichtsdestotrotz gibt es da auch noch die Ergonomie und irgendwie Muskeln dazwischen. Und richtig. So für ein der Q-Faktor des einen irgendwie ganz schmal, das funktioniert irgendwie für den anderen nicht zwingend gut.
Genau, also ich habe ja immer gedacht, schmaler wäre besser, ist aber wohl nicht so. Also es gibt Leute, die messen, man kann den Q-Faktor messen, egal, indem man sich hinstellt. Und naja, wenn du irgendwie dicke Oberschenkel hast, dann gehen die Beine, dann gehen die Füße unten auseinander.
Aber du hast gesagt, man kann den, ich muss mich mal gerade anders hinsetzen, ich habe ja so einen super Multifunktions-Stuhl und so.
Ah, ich muss mal wieder zu dir gehen, ich muss dich mal angucken, wo bist du denn? Ah, hier, okay.
Ich habe mich schon hingesetzt, also die, ja, mein Zugvögel-T-Shirt an, habe ich im Frühling gekauft, da kamen sie gerade. Und jetzt gehen sie wieder, wer schon mal hochgeguckt hat. Kein Bock mehr auf das Wetter hier. Q-Faktor.
Ja, wofür steht das Q eigentlich?
Keine Ahnung.
Crank? Na egal, jedenfalls, also bei diesem Pendix-Motor, wenn man ihn nicht sieht, kann man sich das so vorstellen, dass quasi auf der rechten Seite das Kettenblatt ist und auf der linken Seite nochmal so ein Ding wie das Kettenblatt. Nur ein bisschen dicker und ohne Kette dran. Und da ist der Motor drin.
No? Ah, das nennt sich, glaube ich, Scheibenläufer oder sowas.
Ja. Und der Sensor, also der Sensor reagiert, ist in einer Kurbel untergebracht oder im Tretlager, ich weiß es nicht. Jedenfalls reagiert der, ich glaube, auf die rechte Kurbel. Das heißt, am Anfang habe ich gedacht, oh Mann, der geht aber irgendwie langsam los, der Motor. Wenn man so anfahren will und denkt, oh, jetzt könnte er aber mal mitmachen. Und da ist es so, da muss man mit dem richtigen Bein anfahren. Das ist vielleicht, wenn man das erste Mal ausprobiert, ein bisschen ungewohnt. Aber das kriegt man raus. Und wenn man das weiß, dann geht das.
Man darf halt keinen Rücktrittfahrrad haben, weil sonst ist Kacke. Oder ja, man fährt
den Rücktritt ist sowieso.
Also, ja, stimmt. Rücktritt.
Obwohl, na, eigentlich ist er ja eine ganz sympathische Sache. Ne? Wenn man es mal so. Aber okay, sagen wir mal, wir haben keinen Rücktritt oder wir sind zufällig im richtigen Gang an der Ampel gelandet, dann kann man auch ordentlich losfahren. Und das Schöne ist, die können auch an der Software rumbasteln. Also du selbst kannst überhaupt nichts verändern. Das kann dich vielleicht stören, aber andererseits ist das ganz gut. Also das Ding wird eingebaut und da gibt's keinen Schalter für irgendwelche Modi zum Verstellen. Es gibt keine Anzeige, kein Display. Deswegen bin ich da Probe gefahren und habe auch irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, ja, bin ich jetzt schnell oder nicht oder so, sondern das fuhr einfach.
Und ja, man, du weißt es wahrscheinlich nach deiner E-Bike-Tour mit Bosch hat ja schon allen Shishi, oder?
Ja, also ich hatte nur den, wie heißen die zwei Dinge? Die zwei, wie heißt der Schwarz-Weiß-Computer? Die haben Namen, die Bordcomputer.
Ja,
aber ich habe vergessen, wie sie heißen. Egal, also es gibt quasi eine, nennen wir sie die einfache Ausführung. Das ist der, den ich hatte, an dem schnellen E-Bike. Den gibt es nämlich nicht für. Und dann gibt es den, wie heißt er? Nion. Nion ist der coole.
Genau, Nion.
Nion ist der alles kann, außer sprechen, leider.
Kann, aber der kann der auch navigieren?
Ja.
Mit was navigiert der? Navigiert er mit einem Telefon oder navigiert er alleine?
Nee, der geht alleine. Also der Nion ist ja quasi wie ein Smartphone nochmal. Mhm. Quasi wie so ein Auto-Navigationssystem. Der ist affencool. Der hat alles drin. Der zeigt ja die Wattzahl an, die du trittst, zum Beispiel.
Na ja, gut.
Dafür müssen sich Rennradfahrer teure Kurbeln ans Rad schrauben. Und das macht der, weil der Motor das misst. Und also sowieso misst, damit er richtig
ja.
Kraft zugeben kann. Aber also, wir schweifen, glaube ich, ab, oder?
Ja, wir wollten jetzt zu den Pendix zurück. Also es ist so, dass Bosch ein Mittelmotor ist, Pendix auch. Mhm. Bosch braucht eine Aufnahme für seinen Motor und einen speziellen Rahmen. Pendix macht es in das ganz normale BSA-Gehäuse rein.
Genau.
68 oder 73 mm, je nachdem. Bosch hat hier ein System, das singt und lacht und eine Zigarre rauchen kann dabei. Oder auch all singing, all dancing, also alles drin. Und das Pendix hat nichts.
Ja.
Braucht man sich natürlich auch um nichts kümmern. Hat schon seine Vorteile, oder? Oder man hat natürlich auch keinen so ein Oschi-Pfanne dran geschraubt. Wenn
ja.
Man irgendwie ein schlichtes Fahrrad haben möchte und hat hier so ein mächtiges Cockpit vorne dran, das ist natürlich auch so eine Sache, was man sich überlegt, wenn man sowieso nur in der Stadt rumeiert.
Ja, eiern oder wenn es einfach, naja, also wenn man sich mal anguckt, was dieses Nion zum Beispiel kann, das dieses oder auch der, den ich hatte, der hat ja zum Beispiel so Ganganzeige, ne? Der zeigt dir an, der gibt dir Pfeile an, so wie im Auto, ne? Da hochschalten jetzt bitte gefälligst oder runterschalten. Weil der ist ja auf bestimmte Trittfrequenzen ausgelegt und dann zeigt er dir an, in welchem Gang du am besten mit dem Motor harmonierst. Das ist jetzt, wenn du zum Beispiel Touren fahren willst, vielleicht gar nicht schlecht. Beziehungsweise auf jeden Fall gar nicht schlecht. Vielleicht auch ein bisschen irritierend, wenn du irgendwie den Berg hochfährst und du sollst jetzt irgendwie einen Gang hochschalten. Komisch. Also bei mir, ich tendiere dazu, irgendwie schneller zu treten, also eine höhere Frequenz zu treten. Aber für die Effizienz des Motors ist es dann besser, wenn du eine langsamere Frequenz trittst. Bei dem Pendix.
Ist das bei dem Bosch auch so? Echt?
Ja, also der ist auf 80 ausgelegt. Also 80, okay. 80 Umdrehungen pro Minute, ne?
Trittfrequenz.
Ja.
Haben wir da neulich schon mal drüber gesprochen, dass ich das.
Da haben wir, glaube ich, unter uns darüber gesprochen. Der geneigte Hörer mag uns erinnern, wenn wir uns doch online darüber unterhalten haben. Also Die Panasonic, hast du gesagt, regeln früher ab, ne? Die sind für 60 oder so.
Ja, genau.
Also beim Bosch ist es so, um da hier mal Fakten zu nennen, 80 ist quasi ideal oder bis 80 ist ideal und unterstützt wird bis 120. Mhm. Aber da wird abgeregelt dann langsam.
Wobei 120 natürlich auch schon huiuiui ist.
Ja, ja, aber kann ja sein, dass manche irgendwie gern so schnell flatterhaft dreht. Bei dem Pendix ist es so, dass das ja, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie nicht so für Touren wahrscheinlich gemacht. Ne? Und was ich anfangs dachte, oder ich weiß nicht, ob wir das dachten, ist, dass das ein System zum Nachrüsten ist. Oder?
Am Anfang dachte man das, glaube ich, ja, weil es halt auch auf Standard-BSA-Gehäuse und ich glaube, dass auch die Befestigung an quasi Standard-Flaschenhalterösen stattfindet.
Richtig, ja.
Am Unterrohr in dem Fall. Oder ja, wobei ich habe auf Bildern gesehen, da haben sie es irgendwo am Sattelrohr montiert. Weiß nicht, ob es da irgendwelche Schellen dann gibt oder so. Oder eben quasi werkseitig Gewindeösen am Rahmen an der Stelle. Wobei am Sattel geht es nicht.
Also jedenfalls habe ich gemeint und dann im Gespräch weiter, sag mal, und das baut man sich einfach an sein eigenes Rad ran. Und dann meinten die aber, dass sie jetzt eigentlich erstmal diesen Motor für OEMs vorsehen. Oder, mhm. oder dass sie sich eigentlich an OEMs, wie heißt es, Original Equipment
Manufacturer
wenden. Das heißt an Hersteller. Und zwar, was wahrscheinlich eine ganz gute Idee ist, an Hersteller, die Fahrräder bauen. Klassische. Und die einfach gern, also die zusätzlich E-Bikes haben möchten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Bosch-Motor oder auch von Brose, ich habe noch ein Interview mit Brose, kann ich dir auch vorspielen. Mhm. Da muss man schon ein bisschen umbauen, ne, die Rahmen, beziehungsweise neue Rahmen bauen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Hersteller von klassischen Diamantrahmen ist, dann kann man mit dem Pendix quasi, pass mal auf hier, die Modellpalette verdoppeln.
Habe ich gehört, hat er gesagt.
Hat er gesagt? Jawohl. Ja. Das heißt, ruckzuck hast du einfach noch ein E-Bike dazu, weil du musst da, du musst nichts neu machen, du musst vielleicht danach gucken, dass deine Bremsen reichen und also, dass dein Fahrrad halt dafür ausgelegt ist. Aber du musst nichts umdesignen, ne? Und das ist natürlich schon eine Sache. Was es kostet, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du da mal nachgefragt hast.
Es gibt da, glaube ich, noch keine Preise. Insofern ist natürlich auch die Sache, dass sie es ja an OEMs anbieten wollen. Geht es natürlich auch um OEM-Preise.
Genau.
Und da sind ja die Hersteller dann immer ein bisschen leiser, wenn es darum geht, es weiterzugeben. Mhm. Man könnte höchstens nachfragen, wie sieht es für einen Kunden aus? Was muss der Kunde rechnen? Zahlt er jetzt für sein Rad, wenn er sich jetzt ein elegantes Damenrad kauft, das 1.000 Euro kostet? Was kostet dann das Ding mit Pendix? Kostet es, keine Ahnung, 1.100 oder 1.500 Euro oder 1.700, ja, weiß man nicht. Und
du weißt ja, was ein Bosch-Akku kostet, oder? Du weißt, was ein Bosch-Akku kostet, oder?
Wenn du in den Laden gehst und dir einen kaufst, 800 Euro?
Ja, 700.
400 Watt? Mhm. 400 Wattstunden, ja, 700, 800 Euro, je nachdem, wo du ihn kaufst. Hast du einen gekauft?
Es gibt auch Nachbauten.
Wo? Wo gibt es Nachbauten?
Na, im Internet.
Ah,
Aber Bosch warnt davor und natürlich andere auch. Und die haben ja quasi so wie die Druckerhersteller, also die gucken natürlich, also die Akkus senden Signale, die haben ja so ein Bussystem und sagen, hallo, bin ein Echter. Und naja, ist klar, die sind jetzt auch, ich habe mir erzählen lassen, dass der Bosch-Akku zum Beispiel ziemlich sturzresistent ist. Also den kann man runterschmeißen. Ich habe es persönlich nicht ausprobiert, aber die halten ein bisschen was aus.
Und sein Copycat nicht so richtig.
Da weiß man es halt nicht. Ne?
Also es ist so, dass es zum Beispiel für Panasonic, weil viele Leute fahren ja noch uralte Flyer. Ne? Mhm. Also mit 24 Volt Technik und ja, da geht der Akku dann irgendwann kaputt. Ist halt einfach am Ende. 1000 Ladezyklen erreicht. Das Ding zieht halt echt nicht mehr. Und da gibt es Firmen mittlerweile, die den nachbauen. Als Nachrüstakku. Auch in guter Qualität. Und der Panasonic hat wohl das Problem immer, dass wenn er runtergefallen ist, dass er aus einem Kunststoff ist und dann bricht immer oben der Griff ab. Mhm. Und die haben bei dem Nachrüstakku gleich den Griff weggelassen und haben eine Schlaufe ran gemacht.
Ah, den habe ich gesehen, ja.
Mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, weil es ist ja nicht verboten, sowas zu machen. Mhm. Ich glaube, es ist auch irgendwie in dem Fall mit Panasonic abgestimmt oder so. Von den Kosten muss man sagen, da muss man sich halt einfach die Werte angucken, was so ein Akku bringt, weil eine Batterie, die besteht ja aus Zellen, wie du weißt. Mhm. Und die Zellen da drin, die kosten Geld. Und die kosten Geld, wenn Bosch die kauft und die kosten Geld, wenn sie ein kopierter Akku, eine kopierte Batterie hat. Also, was verlangen die für solche Batterien im Internet für Bosch?
400.
Oder die haben kleinere Margen oder so, wie auch immer.
Ich weiß es nicht. Aber wir können bei Gelegenheit, und zwar nicht jetzt, sondern in der späteren Sendung zum Beispiel mal auf E-Bike-Tuning eingehen. Ne? Da gibt es große Entwicklungen. Aber was ich jetzt noch erwähnen wollte, war ein Motor, den ich selbst nicht gesehen habe, den es aber auch auf der Eurobike gab. Und zwar ist das ein, der heißt Bionicon E-Ram. Kennst du das?
Pass auf, ich weiß nicht.
Ich schicke dir mal einen Link.
Bionicon, das sind doch diese Münchner, oder nicht?
Boah, kann sein, ja. Ich habe dir einen Link geschickt eben. Also, das ist ein quasi an jedes Rad, und zwar Bike, nachrüstbarer Hilfsmotor. Das ist ein Motor, also ähnliches Prinzip wie Pendix, also auch rechts die Kette, links der Motor und der Akku, der sitzt im Rucksack.
Ah. Das wollte ich nicht, das war unsachlich, aber trotzdem. Wo hast du mir den Link hingeschickt?
iMessage.
iMessage, I see. Voll kompatibel.
Nachrichten.
MTB News.
Boah, die MTB News, die haben ihre Website zur Eurobike auch aktualisiert und die haben jetzt riesen Bilder drauf und so. Also die ist ziemlich cool. Also Leute, die sich für Mountainbikes interessieren, sind wahrscheinlich sowieso dauernd dort. Und ansonsten kann ich es bei der Gelegenheit einfach empfehlen. Also mtbnews.de ist mehr als das Forum. Und Die Foren sind aber wohl auch ganz gut, also für Leute irgendwie verkaufen und so. Aber auch das ist ein echt cooles Magazin mittlerweile geworden.
Also die Verkabelung ist ja ganz schön gebastelt, was ich hier sehe auf dem Bild.
Ja, das musst du ja selber machen, ne? Also du
passt das ja. Ach so, an. Ja, das sieht ein bisschen nach Konrad Elektronik aus.
Das du ganze pappst Ding. Das ja an dein eigenes Rad hin, ne? Also an dein hier. Freeride Mountainbike, damit du dir den Lift sparst oder weiß nicht. Oh, Menno, kein Geld für einen Lift. Damit du halt den Berg hochkommst. Mhm. Ich meine, schön gefräst hier.
Bitte was?
Schön gefräst, der Motor, diese Aufnahme, so das erste Bild. Hast du es gesehen?
Ja. Also 287 Wattstunden, okay. Mhm. Wofür das reicht, hängt immer, wie immer, stark von der Verwendung ab, klar. Also es ist nicht die Welt, was der hat. Schnellladegerät, Akku. Puh, Kosten? Gibt's Kosten?
Habe ich nicht geguckt. Bestimmt.
Und da bist dann quasi wie so ein Astronaut dran gekabelt. Mhm. In deinem Deuterrucksack oben wahrscheinlich da wo der Wasserschlauch normalerweise rausgeht, kommt dann das Kabel rein. Sowas gibt es ja für Laubbläser und Kettensägen, solche Rucksäcke mit Akku.
Ja, ich habe gesehen, da gab es jetzt irgendwie bei Vox so eine Sendung, die Höhle des Löwen. Hast du das gesehen? Oder hast du davon gehört?
Ach, da, wo der Jochen Schweizer dabei ist.
Ja, genau, ja. Und da habe ich gelesen, dass da so ein Typ eben mit einem Elektrolaubbläser hin, also irgendwie dort war und quasi Funding haben wollte, Investoren. Aber dann dachte ich mir, sag mal, Stiel, die werden ja wohl auch sowas in der Mache haben, oder?
Ja. Oder also, weiß jetzt gar nicht
oder
genau.
Bosch, oder ich weiß gar nicht. Also,
es ist so, dass auf jeden Fall es Akku-Kettensägen mittlerweile gibt, die wohl ziemlich gut gehen, weil die haben Drehmoment. Mhm. Und die haben so Ersatzakkus dann immer dabei im Wald, und das ist besser, als wenn das knattert die ganze Zeit. Und es ist auch jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, da tut sich auf jeden Fall was bei den Maschinen, somit was Akku angeht.
Sagen wir, haben wir eigentlich auch noch was ohne Motor?
Bestimmt.
Ah, Mifa und Maschmeyer. Wäre das was? Nee, pass mal auf. Ich guck mal auf. Ich habe auf der Eurobike noch was gefunden. Und zwar. Ich war, soll man das mal zu Ende machen, was ich noch auf der Eurobike
gesehen habe? Mach das doch, genau.
Ja. Also, ich war bei World Bicycle Relief noch. Mhm. Und dann war ich bei Cliff Bar.
Oh, die sind lecker.
Und bei Happy Days. Und dann habe ich noch die Selberbrutzler getroffen.
Selberbrutzler. Stimmt, da habe ich was gelesen, ja.
Und dann habe ich noch einen. Dann war ich noch bei Abici. Pass auf. Abici. Ja.
Hello, my name is Adrian Solgord and I'm here from Interlock to talk about the lock that hides inside your bike.
Okay, das war nicht Abici, sondern es war Interlock. Mhm. Aber dann kann ich ja das mal kurz vorstellen, ne? Wahrscheinlich überschneidet sich die Zielgruppe von Fahrradio mit der vom Fahrstil-Magazin manchmal, oder? Was meinst du?
Könnte sein, ja.
Da habe ich vor einer Weile mal einen Artikel über so Crowdfunding geschrieben, Kickstarter. Mhm. Und bei Kickstarter gab es auch ein Projekt, das ist ein Schloss, das sich im Fahrrad versteckt, und zwar in der Sattelstütze. Das heißt Interlock. Und der hat den Stand auf der Eurobike. Und das war der, ich mach nochmal.
Hello, my name is Adrian Solgord and I'm here from Interlock to talk about the lock that hides inside your bike.
Genau, das war der Adrian. Und die haben das da vorgestellt.
Das ist ein Fahrradschloss in der Sattelstütze.
Ein Fahrradschloss in der Sattelstütze. Mit dem habe ich mich eine Weile unterhalten und das komplette Interview kann ich auch nochmal zur Verfügung stellen. Ich habe die in einer, ich habe vor, eine Folge nach dieser Folge zu machen mit den Interviews, quasi hintereinander. Was hältst du davon?
Ach, das ist eine gute Idee.
Das ist eine Spitzenidee, oder?
Weil Weltklasse, Wahnsinn.
Hammer. Wer die nicht hören will, der kann die einfach auslassen oder sagen, habe ich gehört. Also so mache ich das, wenn ich was weghaben will. Und das ist ein, das finde ich ganz schön zu sehen, wenn so Sachen, die bei Kickstarter gestartet sind, dann irgendwie weiterlaufen. Und dieses Interlock, das ist eins davon. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich komplett und vollkommen überzeugt, weil es hat ein paar Sachen, also du musst aufpassen, wie du dein Rad damit anschließt. Ich lass mal kurz weiter.
Okay, good. I don't really speak much German, but that's about all I can say. It's inside the bike that can be installed on any bicycle. So I started looking at ways to make a seat post that had a hole in the back so you could put the bike lock inside of it. Then when I developed the first idea and the first prototype, I put it on Kickstarter in January of 2013. And in 30 days from 1,200 people, we raised $52,000 so I could help get the product running and get the first production made.
Oh Mann, Thomas, wir haben auch Ideen, oder? $52,000?
Das ist eine ganze Menge. Ich meine, okay, die Sache ist ja, okay, dann fundet man dieses Geld und dann muss das Ding letztendlich auch was taugen.
Genau.
Das kommt. Weil aus, man, das Taiwan. Geld ist schnell verbrannt und alles ist okay und man kann auch die erste Charge sicher produzieren. Aber will man seine Sattelstütze raus tun? Ich will ja meine Sattelstütze nie raus tun aus dem Rad.
Ich auch nicht.
Und dann hängt da mein schicker Sattel rum oder auch nur vielleicht nicht so schicker Sattel, hängt da irgendwie rum und dann muss ich ihn wieder reinpriemeln. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf, sage ich jetzt spontan.
Also ist ein amerikanisches Produkt, das heißt also, das sind halt Fahrräder, die ja, eher so keine Straßenausrüstung haben, die vielleicht bei, wie heißt denn das dort, Walmart gekauft sind oder so, ne? Also die gerade mal so fahren und dann, was natürlich schon lästig ist, ist, wenn du ein Schloss dabei haben willst, wo das überall rumbaumelt.
Ja, ja.
Aber man muss tatsächlich sagen, die Qualität ist gut. Also die kommen, ich glaube, ich habe ihn, muss mal gucken.
So is it available now? It's available, Hartje will have it available in about 1 month. So they will have it available in about October 1st or October 15th maybe.
Okay, great. So
the order is underway. I think it's going on the boat in I think 2 weeks or something.
Naja, das meinte ich jetzt gar nicht unbedingt.
Also der Hartje vertreibt es hier. Bekannter Großhändler.
Das heißt, also
kannst du in jeden Fahrradladen kaufen.
Ja. Und du gibt es in zwei Farben, gibt es in Schwarz und in Silber und es kommt aus Taiwan. Taiwan oder Japan. Also die haben irgendwie ziemlich guten Zulieferer gefunden. Allerdings. Das ist so ein Drahtschloss. Also, na, wie diese Spiralschlösser so ungefähr, diese Geschenkbänder für Fahrraddiebe. Also
nichts für Übernachtung.
Nee, nicht unbedingt. Aber für zwischendurch ganz gut. Und du musst aufpassen, weil du musst es rausnehmen und du musst gucken, dass das Ding auch wirklich um den Rahmen rumgeht. Also ich habe das Ding rausgenommen und wollte es irgendwo anschließen und dann war der Sattel zwar angeschlossen, aber das Rad nicht.
Ah, blöd.
Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Aber es geht. Aber trotzdem, es gibt ja einige Kickstarter-Kampagnen auch, die so, naja, so mittelgut laufen, wo dann die Leute ewig auf ihre Sachen warten. Aber das ist eine Kampagne, die erfolgreich war und wo dann auch, ich glaube, ziemlich in der Zeit, heißt es so? Also quasi, wo die Planung, die müssen, die sagen ja immer dann bei Kickstarter, dann und dann bekommst du das Teil geliefert. Mhm. Mhm. Und da hat es wohl auch einigermaßen hingehauen. Andere haben ja da größere Schwierigkeiten. Da wird gar nichts draus. Die haben dann so viel Geld plötzlich und denken, boah, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen Leute einstellen, die organisieren und Projektmanager und so. Und ruckzuck ist das Geld weg. Ist ja auch komisch, ne? Viele Leute, die bei Kickstarter Sachen einstellen, die machen das ja das erste Mal, ne?
Ja.
Und die müssen dann erstmal quasi lernen, wie man ein Produkt erstellt und vertreibt.
Ja, das ist nicht so einfach.
Ja.
Auf keinen Fall. Und
ja, und das lernen die quasi mit dem Geld, das sie von den Kunden bekommen haben. Eigentlich eine ganz feine Sache.
Ja.
Nervt allerdings schon. Und man hat es ja bei der Pebble zum Beispiel, diese Uhr, erinnerst dich? Diese erste Smartwatch, die es gab.
Mhm, mhm. Ja, du hast noch was erzählt. Hast du was bestellt dort?
Nein. Aber die mussten zum Beispiel für alle Länder mussten die halt Bedienungsanleitungen drucken und die mussten Zeichen, Zulassungen besorgen. Mhm, dann hat irgendwie ein CE-Zeichen gefehlt und dann hat der Zoll gesagt, das nehmen wir nicht, das muss zurück. Das ist irgendwie für diesen Markt nicht zugelassen und so. Unser Zeug, das wissen die wenigsten, das weiß ich auch nicht. Und dann denkst du irgendwie, oh, ich mache eine super Uhr und die verschicke ich weltweit und sagen irgendwelche Leute in einem Land, das du gar nicht kennst, nehmen wir nicht.
Ja, ja.
Bei dieser Fahrradstütze hat es irgendwie einigermaßen hingehauen.
Was kostet die?
Habe ich vergessen, kann man aber da gibt es einen Link dazu. Und das ganze Interview kann man dann noch in der quasi Interviewfolge hören. Das ist okay, oder?
Ja, ja.
Dann habe ich hier noch eins.
Also, mein Name ist Cristiano Gozzi von Abici in Italien. Wir machen seit 10 Jahren Fahrräder, komplett in Italien hergestellt, auch den Rahmen, alles. Jeder Fahrräder ist von derselben Person hergestellt, von Anfang bis Ende, also keine Linienproduktion. Und das Modell hier ist eine so Oldschool R-Modell, sagt man in Italien, also von unserer Großvater. Aha. Das wird von der 20er Jahre schon hergestellt, mit Stangebremsen. Das ist sehr typisch.
Kennst du Abici?
Ja, oh, die haben auch ein Mini-Velo jetzt. Hast du gesehen?
Wie jetzt? Ein Mini-Velo?
Abicino. Das ist süß.
Ah, okay. Weil sie haben nämlich noch ein anderes Abicino. Ah, schick. Das hatten sie da aber noch nicht, glaube ich. Pass auf, die hatten nämlich noch eins. Ich glaub, das Velocino. Kennst du das Velocino?
Das Velocino, ist das, was mal so ein Deutscher entwickelt hat? Oder war auf jeden Fall ganz ulkig?
Ja, das hat ein
Originalmodell der 30er.
Ja, richtig. Es handelt sich um, das ist ein Militärrad eigentlich gewesen.
Ach, zum auf den Rucksack schnallen?
Ja, für Fallschirmspringer.
Mhm.
Und darüber spricht man nicht, das ist nicht so erfolgreich, hat er gesagt. Also es läuft aus, glaube ich. Dabei finde ich es ein ziemlich cooles Rad. Velocino kann man sich angucken unter www.abici-italia.it.
Strich.
Ja, minus, ne? Also Abici, ach, Google einfach nach Abici Italia.
Abici reicht schon.
Und Abici.
Guck mal, die Abicis, die haben ja noch keine Elektrorade. Siehst du, wenn die hier Pendix ranmachen würden, dann hätten die gleich verdoppelt alles.
Ja, das stimmt.
Velocino plus Pendix ist ja gefährlich, ja?
Dann muss ich sofort abschweifen. Weil wenn
bitte
du,
was?
Da muss ich sofort abschweifen, und zwar zur Intermod, auf der ich in der letzten Woche war.
Mhm. Also Avicii ist es.
Avicii sind super. Und ich habe mich mit dem unterhalten, und zwar zweimal, weil das erste Mal mein Aufnahmegerät nicht richtig funktioniert hat. Aha.
Und hat er mitgemacht? Das ist ein feiner Zug, der Italiener.
Ja, so ist der. Naja, hat ein bisschen.
Gab es einen Kaffee dort?
Für mich nicht. Nee, die hatten keine Kaffeemaschine. Was mir ziemlich gut gefallen hat dort, war ein das Motel Sveltina Donna.
Sveltina Donna, ein Mixrahmen.
Ja, das war sehr elegant.
Die verzichten ja auf Lichter, ne? Aber haben eine Parkstütze.
Ja, und also was wirklich schön
ist... Oh, die geben die Bookman-Lichter mit, steht hier.
Was ist das?
Bookman-LED-Lichten. Die hängt man so rum. Ich habe, glaube ich, zufällig eins hier rumfliegen. Ist das ein Bookman? Das hier?
Ah, warte mal, ich sehe dich gerade nicht. Zeig mal.
Das wickelt man so um den Lenker rum.
Mach mal ein bisschen höher. Ah, okay. Aha.
Und um den Sattel. Die habe ich irgendwann mal gekauft. War in einem Laden.
Mhm.
Unsere Hörer wissen ja, dass wir Sachen auch kaufen müssen und wollen. Auch mal, weil wir wollen, dass ein Laden was verkauft. Wir kriegen nicht alles geschenkt. Es kostet eine Menge Geld, ist einigermaßen populär. Aber was ich halt echt nicht leiden kann, jetzt geht die Batterie nicht mehr. Doch, da steht Bookman drauf. Jetzt muss ich dieses Ding hier auseinanderschrauben. Und will doch gar nicht.
Warum musst du es auseinanderschrauben?
Um die Batterie zu wechseln.
Das ist blöd.
Das ist saublöd. Bei den Nocklichtern ist auch nicht einfacher. Weil da knödeln wir es dann aus dem Silikon raus, das Akkuzeug. Und dann schaut man, dass man so eine Batterie kriegt, dann tut man sie wieder rein und will man sie wieder zuknödeln, dann hält es nicht ordentlich. Darum machen die ja auch so einen USB-Lader mittlerweile ran an die Sachen.
Ja, das ist besser. Ich habe nämlich auch Knock oder Nock-Lichter rumliegen.
Und bei mir liegen die in der Ecke rum.
Die gehen ja ausgerechnet dann nicht, wenn man sie braucht.
Ja, ein Bookman und, tut auch nicht mehr.
Und diese Knopfzellen, die da drin sind, die gibt es nicht in jedem Supermarkt. Und wenn, dann gibt es irgendwie entweder zu teuer oder im 18er-Pack. Und ja, irgendwie, ja, es ist nicht zufriedenstellend. Und ich habe ein holländisches Dreirad, ne? Und da wollte ich am Samstag mit den Kindern losfahren, abends in die Stadt. Zwei Kinder mit Kissen und Decke waren sie dabei, waren bereit, loszufahren. Und was ging nicht?
Licht.
Genau. Und jetzt, da kannst du nicht einfach losfahren, es war dunkel. Ich fahre dann ohne Licht los. Du bist
ja ungenietet von den Fiestas.
Eine Fiesta. So heißen die in Köln.
Ja. Ja, das ist doof.
Und das geht nicht. Und darum habe ich jetzt beschlossen, tatsächlich für den Winter das Ding mit einem Nabendynamo auszurüsten. Muss ich mal gucken, wie das geht. Ist das eigentlich egal, in welche Richtung der dreht?
Ja.
Gut. Dann wird vorne in eines der Vorderräder ein Nabendynamo eingebaut.
Oh, ich muss ja meinen später testen, weil am Wochenende, ich fahre immer sonntags früh, habe ich schon erzählt, sonntags früh jetzt in der Dunkelheit los, weil ich fahre so gern bei Dunkelheit. Mhm. Und außerdem schläft da die Familie, was Schönes, weil dann können die sich weiterhin erholen und ich werde auch nicht gebraucht zum Frühstück machen oder so. Oder
da kannst du ja dann mit Brötchen zurückkommen, oder?
Ja, das mache ich eben. Ne? Dann komme ich dann. Also der eine Bäcker, der hat um 8 offen. Das ist okay, weil wenn ich um 6 losfahre, fahre ich dann knappe 2 Stunden. Da wird es dann auch hell. Und fahre gleich beim Bäcker vorbei. Und was passiert? Bei 63 km/h einen Berg runter, trock, Licht geht aus. echt kacke. Und ich habe so ein Hammerlicht und jetzt weiß ich aber noch nicht genau, woran es liegt. Ob das tatsächlich irgendwie die Batterie, die Platine in der Leuchte da durchgefunzt ist oder ob es nur ein Kontakt ist. Also bisher, wie mal Stecker rauf, Stecker runter, ging noch nicht. Jetzt muss ich mal irgendwie eine andere Lampe daran klemmen und probieren, ob der, was ist das?
Das war ein Kimball Crash. Ich habe nur überlegt, ob ich irgendwie deine Leistung da irgendwie honorieren kann mit einem Sound. Das ist, glaube ich, nicht der richtige, oder?
Ja, auslachen ist doof.
Ich muss mir demnächst mal wieder Shutter Blacks holen.
Jens?
Ja.
Weltrekordler.
Okay, aber...
Ja, auf jeden Fall, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Mit den Leuchten, genau. Und die Bookman-Lichter, wir hatten ja letztes Mal schon das Thema mit den schönen Rädern, wo dann aber trotzdem irgendwie die Hälfte fehlt.
Genau. Und Licht.
Und da kriegt man natürlich auch einen Preis hin, dann teilweise, wenn man auf Lichtanlage und die dazugehörige Montage der Lichtanlage, jetzt ordentliche Verkabelung im Rahmen. Ich habe ja mit den Jungs von Sank gesprochen. Muss man vielleicht mal auch in unsere Tabelle reinschreiben als Sank machen schöne Leuchten. Kennst du die?
Sank wie 5?
Ouais. Das ist so ein Sank Fahrrad, können wir mal Sank Fahrrad ein. Das ist ein Spin-off von Tutera. Mhm. Also entweder über Tutera findet man auch. Tutera kennt vielleicht der ein oder andere, ist eine Freiburger Firma, die seit einigen Jahren jetzt relativ hochpreisige oder mittelpreisige, also irgendwie von mittel bis sehr hochpreisige Alltagsräder und Reiseräder baut. Also auch ehrlich seltsame Fahrräder zum Florian Wiesmann hängt da irgendwie auch ein bisschen mit drin. Der hat wohl diesen, da gibt es ein Rad, das heißt Panamericana Explorer. Das ist ein Ultra-Reiserad, würde ich es mal nennen. Und deswegen sieht es wohl auch so aus. Und die machen aber auch sehr schöne Sachen und da sie auch Komponenten selbst entwickeln, die es bisher nicht gibt, haben sie dafür, so wie das ja dann auch die Regel ist, eine Marke ausgegründet. Und die Marke, die heißt Sank. Und Sank V5, die machen zum Beispiel The Plug, der ja ursprünglich von Tutera war. Das ist dieser Stromversorger, den man an den Nabendynamo anschließt. Ja, bitte?
Das ist praktisch so wie Biologic, die Ausgründung von Turn ist.
Ja, genau, ja. Zum Beispiel, weil Biologic kannst du jetzt zum Beispiel auch an ein Dahonrad ranschrauben. Wo du ja niemals einen Turn-Teil ranschrauben würdest.
Oh ja, das stimmt.
Ja, das ist so ein bisschen die Sache. Das gibt es immer wieder, weil so Komponenten, die kann man dann auch jemand anders verkaufen, ohne dass der sagt, ich hab einen Kettler, ich schraube doch da kein Herkuleslicht dran.
Ja.
Und so machen die das auch. Und ich habe von denen das Sealight, nennt sich das. Das ist ein Rücklicht, das in die Sattelstützklemme integriert ist. Das ist ziemlich cool.
Ah, das kenne ich.
Da müssen natürlich ein paar Faktoren stimmen, weil die gibt es nicht in jedem Sattelstützdurchmesser und so. Also zufälligerweise, aber in meinem Sattelstützdurchmesser gab es das. Was ein bisschen schade ist, man braucht halt ein Kabel dahin. Und die haben sich wohl auch schon überlegt, haben sie auch ausprobiert, ob man ob man quasi so eine Art Leiterbahn am Rahmen entlang führen kann und dann direkt anschließen, so mit Kupfer oder so. Hat aber nicht funktioniert, dann sind sie wieder auf Kabel zurückgegangen.
Funk
also, weil
geht
die,
ja noch
weil
nicht.
Die,
ne?
Bitte?
Funk geht noch nicht.
Ah, Induktion? Wie auch immer. Also da ist noch Potenzial da. Die Räder werden meistens von der Seite fotografiert, wo das Kabel nicht zu sehen ist. Aber es ist schön gemacht, das Ding ist robust. Und die haben auch, weil ja, wo was ein guter Punkt ist, Roloff, ich glaube, Roloff ist Roloff einfach nur. Und Roloff macht, was Roloff will. Viele Kunden hätten aber ganz gerne mal nicht immer nur Drehgriffe, sondern so einen Rapid-Fire-Griff. Mhm. Den macht Roloff aber nicht. Das wollen die nicht oder können die nicht oder wie auch immer, passt nicht in ihre Politik. Sank macht es.
Ja.
Weil dann kann man ihn nämlich an Rennlenker montieren. Das ist ja das Elend mit Roloff am Rennlenker, dass man dann teilbaren Lenker braucht. Oder es gibt einen französischen Hersteller, der einen größeren Ring macht, der um den Radius rumgeht und dann mit Adaptern da wieder rangemacht wird. Roloff bietet es nicht an. Grüße nach Kassel. Warum eigentlich nicht? Und was ich mich auch frage, was kommt nach 14 Gang Roloff? Die müsste doch jetzt auch schon bald 20 werden.
Ich weiß es nicht, aber bei Software zum Beispiel gibt es ein Modell, das heißt API, Application Programming Interface. Ich bedauere, dass das langsam nicht mehr so populär ist, aber ich finde es eigentlich okay, wenn zum Beispiel jemand sagt wie Roloff, nö, einen Griff mit Hebeln machen wir nicht, sollen andere machen.
Und meinst du, dass das Methode hat, dass Roloff sagt, okay, wir machen die Narbe?
Ja, vielleicht.
Drehgriff ist okay.
Ja.
Wem das nicht passt, der kriegt von uns alle Info und wir arbeiten auch mit ihm zusammen. Und jeder ist glücklich.
Genau, also bei Software gibt es eben sowas, da gibt es halt quasi Schnittstellen, die dokumentiert sind, wo man sagen kann, okay, du holst dir Daten und du kannst da lesen und schreiben zum Beispiel. Und du kannst quasi mit dem Material was wir entwickelt haben, hergibt, kannst du arbeiten und das erweitern. Damit ist Twitter groß geworden und haben es dann irgendwann abgeschaltet. Und ich finde eigentlich das eine ganz gute Sache, dass nicht jeder alles machen muss, weil ich weiß nicht, ob das teuer ist, sowas zu entwickeln. Ich weiß ja auch nicht, was Roloff verdient eigentlich mit ihren Sachen. Ich meine, das ist eine kleine Firma, oder?
Ja, ja.
Und wenn sie.
Vielleicht wollen die nicht wachsen, vielleicht wollen die einfach so bleiben, wie sie sind.
Ja, kann ja sein. Ne? Ich meine, die haben ein Produkt, das funktioniert. Ich meine, angefangen haben die mit was? Ketten?
Ketten. Die haben Ketten gemacht, ja.
Und
für Campagnolo.
Ja, also. Sowas ist ja. Also. Ja, man muss, vielleicht ist der Markt ja auch nicht so groß. Den meisten Leuten reicht vielleicht einfach so eine Drehgriffschaltung. Wie ist denn das mit einer Shimano Alfine 11 Gang zum Beispiel? Gibt es die mit Drückern?
Ja.
Ah ja.
Super.
Ich muss da noch was zu sagen. Ich habe nämlich jetzt in letzter Zeit habe ich da zwei Anfragen bekommen von Frauen, die Fahrräder gesucht haben mit Stahlrahmen und Alfine 11-Gang-Nabel. Und weil sie, also die Nabe, die kommt anscheinend gut an.
Die hat auch noch einen großen Vorteil, die sieht schick aus.
Ja, zumindest nicht weiß so,
dass ich, ob die Leute tatsächlich auf die Narben gucken. Mittlerweile immer häufiger fällt mir auf, weil sie nach Motoren suchen.
Nee, ich weiß gar nicht, aber die in beiden Fällen, also es waren zwei, und die haben beide, weil es eher so für die Stadt oder kleine Touren waren, eher nach diesen Drehgriffen geguckt. Mhm. Wie gesagt, wenn Roloff, ich weiß ja nicht, also den entgeht ja nichts, ne? Weil wenn die verkaufen ja ihre Narbe, ich weiß nicht, verkaufen die auch ohne Schalthebel?
Nö, glaub nicht.
Also dann verkaufen die und dann verkauft der andere noch zusätzlich einen anderen Hebel. Also wäre möglich, den entgeht ja nichts dadurch, ne? Könnten sie ja eigentlich mit den anderen zusammenarbeiten. Ich weiß gar nicht, SRAM hat ja so angefangen, oder? Drehgriffe für andere Schaltungen.
Ja gut, das war ja der erste Drehgriff, mehr oder weniger. Die haben ja damals in 1990, müsste das gewesen sein, für Triathleten.
Genau.
Die Drehgriffe gemacht, die man vorne draufschrauben konnte, und die hat dann irgendjemand geschnappt und hat sie an Mountainbike rangeschraubt. Und da waren es ziemlich dicke Moppel, weil vorne am Zeitfahrbügel zum Drehen, da kann man an so einen großen Oschi ranfassen, aber dann haben sie sie ans Mountainbike und da war es dann neben dem Griff ein bisschen dick. Und so haben sich die dann da langsam angepasst. Dann wurden die konturiert, sodass die schwitzigen Finger nicht abrutschen. Ich habe es ganz vergessen, aber da, wenn man schwitzige Finger hat, so einen Drehgriff zu drehen, ist blöd. Da tut man sich leichter an dem Griff.
Ja, aber was ich meine, und das fällt mir jetzt wieder ein, dass die Schwierigkeiten hatten mit Shimano, weil die haben ja Shimano-Schaltungen damit geschaltet. Und ich glaube, die haben auch einen Rechtsstreit gehabt mit Shimano, weil Shimano gesagt hat, nö, wir haben unsere eigenen Schaltgriffe und ihr könnt nicht einfach da andere hinmachen. Das war dann,
da war was, weil die das nämlich, die dann an OEMs verkauft haben.
Genau.
Und da die ihre Räder quasi mit Shimano-Schaltung, und gab ja früher keine SRAM-Schaltung, mit Shimano-Schaltung und aber Gripshift
verkauft genau haben. Und die waren, also da standen sie, glaube ich, kurz vorm Aus, weil wenn Shimano da gewonnen hätte, dann hätten sie die Dinger nicht mehr verkaufen können. Die haben irgendwie wohl ganz viel schon vorproduzieren lassen. Und bei Roloff ist es wahrscheinlich nicht so. Die sagen wahrscheinlich, ja, mach doch, vielleicht, oder?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir fällt aber dabei ein, dass ja die Konkurrenz nicht schläft im Reisemarkt und Integrationsmarkt. Kennst du Effigear?
Nee, aber
Das Français.
Ich
habe Gearbox Manufacturer. Mhm. Effigear heißen die haben einen neuen Gang Gearbox, also durchaus ähnlich wie Pinion. Mhm. Pinion stellt ja jetzt auch einen neuen Gang her, sogar zwei neuen Gang. Also die Pinion hat ja mit 18 Gängen angefangen. Wir haben ja mal ein Interview gemacht, ein sehr nettes, das findet man wahrscheinlich auch noch in der großen Fahrradio-Mediathek.
Ah, warte mal, da muss ich jetzt hier M drücken.
Und okay. Auf jeden Fall wurden die ja von der Zielgruppe gefunden, an die sie gar nicht gedacht hatten. Also die ganzen Reiseradler, die wollten plötzlich ihr Getriebe haben, weil denen kommt es auf ein Kilo nicht an. Hauptsache, das hält ewig und man hat keinen Ärger damit. Und,
ja.
Nichtsdestotrotz sind 18 Gänge eine ganze Menge, knappe 3 Kilo.
Warte mal einen kleinen Moment, ich muss mal was gucken. Okay.
Aufgenommen?
Ja, ich nehme das auf. Alles klar, ja. Puh. Okay.
Hält es Deo? Hält es Deo?
Today von Rewe.
Okay, auf jeden Fall haben die aber jetzt ihre Produktpalette erweitert, aufbauend bzw. abbauend, top-down sozusagen, haben die jetzt einen 12-Gang- und 2 9-Gang-Getriebe vorgestellt. Die 9-Gang-Getriebe, die beiden, warum 2 9-Gang-Getriebe? Die sind anders abgestuft. Also so ähnlich wie zum Beispiel so ein Rennwagen, dass man da mal verschiedene Getriebe reinbaut, um sie auf die Strecke abzustimmen, wo vielleicht der erste ein bisschen kürzer, der zweite ein bisschen länger und dann noch irgendwie ein Overdrive. Und so haben die zum Beispiel ein Getriebe, ein 9-Gang-Getriebe, das eine Abstufung hat, das so ungefähr vielleicht mit einer Novinci oder sowas passt. Also so, ich glaube, 360 will jetzt da nicht alles lesen, können die mal gucken. 380, irgendwas so um die 360% rum Entfaltung. Mal gucken. Die Seite tut gerade nicht bei mir. Deswegen ist mir das jetzt wurscht. Dann haben sie ja aber 9-Gang, das auch die 630, glaube ich. Ah, hier sieht man das bisschen, die Hard Facts. Also eine deutlich weitere Entfaltung hat, wenn man das Ding nämlich mit Elektromotor fährt. Mhm. Weil dann kannst du ja einfach das, was du an Kraft weniger eingibst, das macht der Elektromotor dann. Funktioniert mit Radnabenmotor hinten dann. Mit einem Gang.
Welche also ist es dann? Also ich habe jetzt hier P1.9XR und P1.9CR. Dann gibt es die P1.8 und die P1.12. Das alles.
Also es ist definitiv eine von beiden.
Ah, also von den 1.9ern. Das steht wahrscheinlich für die 9 Gang.
Genau, oder? Für die 9. Und dann gibt es ja eben auch noch die 12. Jetzt müssen wir schauen. Aber ich kann es ja gar nicht genau sagen, jetzt wie es ist. Auf jeden Fall, was da müsste ich mal gucken. Auf jeden Fall ist es eben so, dass diese Abstufung, also die 12-Gang zum Beispiel, die ist so für den Mountainbike-Betrieb ausreichend. Mhm. Und die 18-Gang weiterhin für auch Mountainbikes, Reiseräder. Und dann haben sie ja auch jetzt ein Getriebe für Fatbikes vorgestellt, was relativ einfach ist, weil sie einfach eine breitere Achse reinmachen müssen. Haben die gar keinen Akt. Und insofern gibt es da jetzt deutlich mehr Möglichkeiten mit dem Getriebe. Effigier, diese französische Firma, die gibt es noch nicht ganz so lange wie Pinion.
Wie heißen die?
Effigier. Ich habe es in unsere Liste mit reingeschrieben.
Ah, okay.
Siehst du es?
Wie schreibt sich das mit 2F?
Ja.
Ah, okay.
Ich finde jetzt unsere Liste gerade nicht mehr. Ah, hier, genau.
Effigier.com.
Ja. Genau, und da kann man sich auch ein bisschen lesen. Die Seite ist nicht so wahnsinnig ergiebig und anders als beim Pinion, deswegen ist es auch ein bisschen leichter, ist das Getriebe in den Rahmen integriert. Also beim Pinion ist es ja so, dass man eine Aufnahme ähnlich wie bei Bosch oder bei solchen Motoren hat. Mhm. Du hast eine Dreipunktaufnahme an einem speziellen Rahmen und das Getriebe nimmst als Klotz, schraubst es daran. Beim Effigier ist es nicht so, sondern das Gehäuse ist Teil des Rahmens. Mhm. Spart ein bisschen Gewicht, ist allerdings natürlich kritischer von den Fertigungstoleranzen her.
Das soll der Rahmenbauer also machen, ne?
Der Rahmenbau ist da gefragt, ja.
Oh, hier sehe
ich Carbon-Teil. Auch mal, bitte?
Hier sehe ich Carbon verbaut auf Bildern.
Bei Effigier? Mhm. Ja, das geht natürlich, klar. Also es gibt ja auch Carbonrahmen mit Pinien, allerdings haben die halt dann eben diese drei Punkte. Mhm. Und Effigier ist ja auch mit Öl befüllt, das muss natürlich auch dicht sein, genauso wie ja das Piniengetriebe mit Öl gefüllt ist. So läuft auch Effigier mit Öl. Und
die Webseite, ne, von Effigier.
Die ist schlecht, ja. Was sie aber haben, durch das, dass sie den Schwingendrehpunkt, das ist schon auch was speziell für Mountainbiker, der Schwingendrehpunkt ist genau in der, da kommt auch die Achse raus, also das Ritzel raus, deswegen kann man das mit einem Gatesriemen fahren.
Ah, das ist natürlich nicht schlecht.
Muss halt alles aufeinander abgestimmt sein, dann geht es, weil dann natürlich nur spezielle Hinterbausysteme, also ein Mehrgelenker oder sowas geht natürlich nicht, das ist klar. Oder irgendwas. Die Galerie ist leider auch schlecht.
Ach, wenn ach, das ist ja nett, wenn so Bilder durchwechseln automatisch, aber schön wäre es, wenn man es mal anhalten könnte. Wenn man so eine Seite vor sich hat, auf der dauernd irgendwelche Bilder durchwechseln.
Das ja, ja.
Sorgt für Unruhe und zwingt mich dazu, das wegzuklicken. Zack. Okay.
Ich Effigier bin mal gespannt, was sich bei Effigier tut, wie weit die.
Warst du bei denen, bei der Eurobike? Hast du die da gesehen?
Die waren bei Nikolai am Stand.
Aha.
Sieht man vielleicht auch, die verbauen das auch in Nikolai-Rädern. Der Nikolai, der ist ja ein großer Freund solcher Getriebearten, hat ja selbst mal mit Santur zusammen eines gemacht, weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Und dann eben Effigier und auch bei Pinion hat er mitgewirkt und verbaut auch Pinion-Getriebe. Pinion hatte auch mal so eine Idee, ich habe das bei Pinion an der Wand gesehen. Also im Rahmen integriert quasi so ein riesen Strangpressprofil, wo du dann vorne und hinten deine Rahmenbauteile ranschweißt. Aber es ist halt einfach ein Toleranzproblem und darum hat sich Pinion für diese Anschraubvariante entschieden. Was wahrscheinlich vom Service her besser ist, aber ich kann es nicht sagen. Ordentlich gearbeitet, funktioniert vielleicht Effigier top und ist leichter.
Wenn wir schon so bei den...
Und es hat gar keinen Motor.
Oh ja, genau. Und wo wir schon jetzt hier bei den erfrischenden, unmotorisierten Sachen sind, dachte ich, könnten wir mal noch einen Schritt weitergehen zum selber bauen.
Mhm.
Und an einem Tag, ich glaube, es war am Freitag auf der Eurobike, irgendwie letzter Tag, da bin ich früh reingelaufen und da kam irgendwie ein Schwung Leute reingelaufen, die hatten ein schickes Fahrrad dabei, ein Kinderrad.
Mhm.
Und die habe ich sofort angehalten und da habe ich eine kleine Aufnahme davon, die ist dann auch in dem Interview noch.
Okay, ich bin der Ernst aus Wien. Ich bin der Andreas aus Wien.
Und ich bin der Thomas aus Wien.
Wir sind die Selberbrutzler. Wir sind eigentlich so eine Initiative, die sich 2010 gegründet hat, mit dem Ziel, einfach Fahrräder zu bauen und eigentlich mit dem Anspruch, oder nicht mit dem Anspruch, sondern mit dem damaligen Zustand, dass keiner von uns mit Fahrradrahmenbau was am Hut hatte. Und wir haben einen Blog eigentlich gestartet in einem österreichischen Forum zu dem Thema Fahrradrahmenbau und dass wir einfach uns Hilfe organisieren zu diesem Thema. Und mittlerweile ist dieser Blog auf etwa 800.000 Visits hochgegangen. Wir haben einige Fahrradrahmenbauer drinnen, die deutsche Fahrradrahmenbauer mit entsprechenden Namen, wie den Ulrich Vogel, den Georg Plaschke, den Kai Bendixen und ein paar andere, die uns immer wiederum durch den Rahmenbau durchcoachen. Und wir zeigen, obwohl wir gar kein kommerzielles Interesse haben, irgendwas von dem zu verkaufen, was wir machen, immer wieder unsere Räder her, so wie vor 2 Jahren auf der EHEB in Schwäbisch Gmünd. Dieses Jahr waren wir in London auf der Bespoke und jetzt vor kurzem, wie gesagt, eingeladen worden vom Fastrally Magazin, dieses eine Rad hier, dieses Kinderrad zu zeigen, das dann auf der Trendlounge dann heute zu sehen sein wird.
Womit ich gleich beim Thema bin, weshalb ich euch überhaupt angehalten habe. Ein Kinderrad, wer kann mir dazu was sagen? Du?
Ach, gerne, ja. Im Prinzip war es eigentlich so, dass wir, wie gesagt, zum Eigenbedarf Fahrräder bauen, Rennräder, Reiseräder, alles Mögliche an Fahrrädern eben. Und wir eigentlich sind eigentlich alles Väter von Kindern im Alter zwischen 4 und 7 Jahren ungefähr. Und dadurch bietet es sich halt auch an, Fahrräder für Kinder zu bauen. Und zwar halt mit dem Anspruch, etwas Besseres zu haben als das, was du in der Regel im Geschäft finden kannst. Und so sind eben halt eine Reihe von Rädern entstanden, die teilweise mit viel Knopfhoff und Know-how auch dann entstanden sind, so wie nicht nur unbedingt jetzt der da hier steht, sind auch noch andere entstanden. Aber in jedem Fall ist es auch durchaus das Kind hat, mein Sohn hat da ein bisschen mitreden können. Er hat eben halt gewisse Vorgaben auch gemacht, also dass es rot sein soll, Piraten müssen drauf sein und diese Dinge. Und dann war eben halt das Thema, das hat eine gescheite Geometrie zu finden, die ihm halt auch passt und die ihm durchaus auch noch mal ein bisschen über das nächste Jahr drüber passt. Und insgesamt, wie gesagt, es sollte ein vernünftiges Rad werden, anständige Komponenten drauf, vernünftig leicht. Also dieses Rad da hier bewegt sich jetzt so in der 6-Kilo-Klasse.
Das ist schon schön, wenn da die Rahmenbau-Elite denen dabei hilft, finde ich gut. Bist du noch dran?
Ich bin noch dran, ja.
Bei Rahmenbau fällt mir ein, dass ich neulich einen uralten KTM-Rahmen repariert habe. Der war das Sitzrohr weggerissen. Und der Mann wollte aber dringend von Passau nach Ungarn oder sowas, irgendwie 500 Kilometer weit fahren. Und an dem Rad war eine Positron-Schaltung dran. Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern, an die Positron? Ja. An den Namen ja, ne?
Das war, glaube ich, das Damenhersteller mit geworben, glaube ich. Also stand auf den Schaufenstern von Fahrradhändlern drauf.
Ja. Und Positron?
Oder es baumelten,
war ja so die erste.
Es baumelten Anhänger an den Fahrradlenkern dran.
Ich weiß nicht, ob es da schon diese Anhängerbaumeleien gab, wie es ja später dann bei Shimano oder sowas, wo dann immer der Gruppenname runterbaumelt, ob sowas schon gab. Aber das ist ja schon sehr lange her. Du kannst dich vielleicht an die Dreigang-Positron-Kettenschaltung natürlich also erinnern, die so in den 80ern gab. Und aus den 80ern stammt die auch. Und Positron ist nämlich so, dass die positionieren konnten. Also die Kette klick, klick, klick an der richtigen Stelle, am richtigen Ritzel. Und die hat keinen Zug da drin, kein Schaltzug, sondern ein Draht. Der zieht und schiebt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist ziemlich ist nicht komplex, aber man muss das ist ein System. Man kann da, es ist wohl sehr schwierig, Drähte zu bekommen dafür, aber es ist noch schwieriger, ganze Systeme zu bekommen. Kann man bei eBay gucken, da gibt es die noch. Also auf der linken Seite für den Umwerfer vorne, da war ein normaler Schaltzug drin. Mhm. Der war auch, da gab es 2 Gänge oder so, dann war das okay, also hoch, runter und ein bisschen nachjustieren vielleicht, wenn er zu schräg läuft. Da braucht man nicht schieben und nicht indexieren, das ist Quatsch. Aber hinten war so zur 10-Speed-Zeit, ne? Also 5 Stück hinten.
5 Gänge.
Ja, statt 11. Auf jeden Fall konnte das schieben und ziehen und da ist ein Draht innen drin. Ein dicker, kann man auch biegen, wie so ein Schweißdraht. Aha. Spezialmaterial vom Mond oder so.
Weltraumforschung,
Nobelpreis. Ich kann, ich kann mich erinnern, dass für uns, ja, wir sind ja Anfang 82, haben wir ja den Schaltungen und allem entsagt, um nur noch eingängig BMX zu fahren. Und für uns war Positron und Shimano Schaltungen ja doof.
Boah.
Für mich war es doof. Shimano Pedale natürlich nicht, weil die waren toll.
Es war egal. Also mir war es egal.
Bitte?
Mir war es egal.
Ein Stück weit egal bis doof. Egal, auf jeden Fall.
Es gab ja, also doch mal kurz in die Geschichte rein. Wir sind jetzt übrigens bei einer Stunde 50 Minuten. Müssen wir doch mal bald Schluss machen. Aber
genau.
Damals gab es ja nichts. Es gab Kettler Aluräder.
Ja.
Und es gab BMX. Da waren ja Mountainbikes noch nicht erfunden, zum Beispiel. Es gab Rennräder, okay, Rennräder.
Aber Rennräder gab es, ja. Die Topmodell bei Hercules gegenüber, 900 Mark, das Toledo. Kannst du dich erinnern?
Oh, ja, stimmt, das war schick. Stimmt. Fand ich gar nicht schlecht. Das hatte natürlich nichts mit Positron und so, weil Positron war ja Anfängerzeug, so.
Ja, klar, ne? Klar. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass auf dem Hercules Toledo noch eine Sachs-Schaltung drauf war. Also eine Sachs-Gruppe.
Ja.
Die war gar nicht schlecht, die Sachs-Gruppe. Bis in Anfang der 90er gab es noch Sachs-Gruppen an Rädern. Also es gab Sachs, dann gab es Santur. Santur Superb war so eine Top-Gruppe. Mhm. Kampa und Shimano.
Bei der Gelegenheit kann ich auch noch einen Podcast-Tipp abgeben für zum Fremdhören. Nämlich bei vor kurzem hat sich Holger Klein mit dem Christian aus Köln, wie heißt denn der mit Nachnamen? Christian Schmidt, glaube ich. Christian Hoff, oder? Ja, Christian Hoff vom Velo Home unterhalten. Und zwar zum Beispiel über Themen wie Schaltung und am Rennrad und sowas. Bei Holger Klein hat einen Podcast, der heißt WRINT. Vrint, wer redet, ist nicht tot. Und da hat er sich 3 Stunden lang über Fahrräder unterhalten mit dem Christian Hoff, mit dem ich mich vor ein paar Folgen mal über Computer und Wattmessung und sowas unterhalten habe. Vom Velo Home Podcast für Freunde des sportlichen Radfahrens auf dünnen Rädern sehr interessant. Ich höre ab und zu mal rein, nicht jedes Mal. Also so die ganzen, die machen zum Beispiel auch sowas wie Radrennen gucken und kommentieren.
Mhm.
Da muss ich nicht dabei sein unbedingt. Aber ansonsten sind die ganz gut. Werde ich auch in den Shownotes vermerken. Worüber hast du gerade referiert? Ach, über die
Sachs-Gruppen.
Genau. Dadurch bin ich drauf gekommen, weil nämlich der Christian dem Holgi erklärt hat, was eigentlich eine Gruppe ist. Und deshalb können wir uns das hier sparen. Hört einfach bei Minute 52 oder so ähnlich in den anderen Podcast rein.
Mhm.
Oder wir machen es irgendwann mal. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ist da rein, oder?
Nein, erklären, was eine Gruppe ist. Wir sollten aber langsam mal zum Ende kommen, oder?
Genau.
Jetzt haben wir, also
wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Abschwuff in die Vergangenheit, da wo noch nichts elektrifiziert war,
ja,
ist auch mal nicht schlecht. Und ja, jetzt zum Beispiel bei solchen Reiserädern und jeder, der ein Elektrorad hat, weiß ja, dass das super ist. Aber ein normales Rad mit einer vernünftigen Schaltung, das gut eingestellt ist und ein ordentliches Licht hat, das ist schon auch ein Traum.
Ja, auf jeden Fall.
Er funktioniert immer. Du holst es raus, es geht, brauchst nicht gucken. wiegt nicht ganz so viel. Hat schon was. Also, und solche Sachen wie zum Beispiel Effigier, weiß nicht, ob die schon Geld verdienen und wo das hingeht, aber solche so Integration von Komponenten, das ist schon interessant. Und nicht nur elektrisch.
Womit wir vielleicht zum Abschluss der Eurobike mal zu einem völlig anderen Thema kommen, nämlich zur Bekleidung.
Hast du da was gesehen? Ja, du. Außer
ja, wenn das nicht wäre, dann maile ich das nach Ihnen ab. Das ist auch gut, ja. Das ist kein Problem.
So, ja. Könntest du dich kurz vorstellen mit deinem Namen und was ihr hier auf der Eurobike ausstellt?
Ja, aber natürlich. Ich bin Saskia von der Burg und ich arbeite für Hyperion Ideas. Wir sind eine Marke von Holland und wir machen Regenjacke, was die wasserdicht und atmungsaktiv sind, aber auch für die Frau, dass die sehr auf die feminin aussehen und trendy aussehen, ja.
Ja.
Schicke Regenjacken.
Genau. Ja, happy rainy days. Das ist nämlich so, dass, naja, das Wetter echt nicht so wichtig ist, ne? Also, wenn du das Richtige anhast. Und ich habe mal im Zuge, ich habe ja so zum Thema Pendeln zum Beispiel mal recherchiert und mal die Leute gefragt, die mit dem Fahrrad pendeln jeden Tag, wie das eigentlich mit Regen ist, und denen macht es überhaupt nichts aus. Die haben einfach Regenkleidung dabei.
Ja.
Und von Happy Rainy Days einen Trenchcoat, der aber jetzt nicht so riesen Klappen hat und so, wie so klassische Trenchcoats. Also, die haben leider nur Damenbekleidung. Und es gibt einen Trenchcoat und der Trenchcoat hat die Möglichkeit, ja, wie soll man das jetzt erklären? Also wenn du mit einem Mantel Fahrrad fährst, ne?
Ja.
Dann würdest du ja, oder würdest du normalerweise den so irgendwie so bis zum Gürtel, sag ich mal, aufmachen, unten, damit er so seitlich runterhängt, ne?
Genau.
So. Und weil sonst ist der unbequem oder stört irgendwie, kannst nicht treten. Und die von Happy Rainy Days, die haben das auch, da kannst du das machen. Und du kannst aber quasi wie ein Dreieck, ein schwarz, also nehmen wir mal an, du hast einen roten Trenchcoat, das gibt es nämlich. Mhm. Dann kannst du kannst du den quasi so fallen lassen, wie er so runterfällt als Mantel. Aber die Strecke zwischen den beiden Mantelenden mit einem schwarzen Stoff überbrücken. Das heißt, da kommt wie ein Dreieck, der wird erweitert, wird quasi wie zu einem Rock. Verstehst?
Ja, ja.
Dieser Rock fällt dann über die Beine, also ist natürlich ideal für Damenräder, ne? Also mit ohne Diamantrahmen, mit ohne Stange dazwischen, also für Hollandräder, sage ich mal.
Leider wird es hier auf der Website, die nicht gut ist, überhaupt nicht erklärt. Man sieht da kein Bild und nichts. Die Website ist mies. Warst du schon mal dort?
Weiß nicht. Glaub nicht.
Und die haben auch Männersachen.
Ach.
Action gibt's ja alles. Oh, die Hose ist nicht schlecht. Cool. Die ist halt wirklich nicht gut, die Seite. Da will man eigentlich gleich wieder weg. Sieht ein bisschen aus wie von so einem Billigversender. Ach, schon mal, bist du da?
Deine Mutter klaut bei Kick.
Ja.
Hier, pass auf, geh mal zu den Damen und dann, dann scroll mal ein bisschen so nach unten und da kommen dann die Trenchcoats. Und da gibt es zum Beispiel den Regenmantel.
Ich habe die Trenchcoats ja schon gesehen, Hans, aber ich sehe sie nicht in Action.
Ja, ja. Aber ich kann dir das sagen. Es gibt auch so eine Art Duffelcoat noch. Also so ein zweireigen Trenchcoat mit Kapuze auch. Finde ich auch sehr gut. In schönen Farben. Also die haben erstmal so Basic-Farben, die es immer gibt. Also schwarz, rot, beige. Ja, ja. Und dann haben sie Saisonfarben noch, die es gibt. Ziemlich viel. Das hätte ich jetzt... Wow, das hört ja gar nicht mehr auf.
Das ist so ein Ende, ne?
Und die gibt es auch in Läden. Also man muss nicht über die Website kaufen. Und wenn sie in dem Laden hängen, dann sehen sie vielleicht, dann sind sie vielleicht auch noch zugängiger. Wobei, ja, geht schon. Aber man, wie du sagst, ja, so eine Anwendung wäre vielleicht...
Also solche Features, wie du jetzt gerade sagst,
ja, ja.
Die will ich doch sehen.
Ja, gibt's nicht, aber also da kannst du
dafür gibt's uns.
Genau, dafür gibt's uns und wir können sagen, also ich kann sagen, dass das sehr überzeugend aussah. Ich habe auch noch abends auf der Trend Lounge habe ich noch die, wie hieß sie? From Dublin? Wie hieß die?
Weiß nicht.
Zum Glück mit Google. Mann, wie hieß denn die? From Dublin... Da habe ich noch eine andere Fahrradmode-Designerin getroffen. Irgendwo habe ich einen Aufkleber rumliegen. Georgia. Georgia in Dublin. Wo findet man die, Thomas? Fahrradmode? Die mit ohne Neon ist? Ich sag's dir, beim Fahrradjournal.
Ah, ja, genau, so Tweetride und alles.
Genau. Da werden wir demnächst mit dem... Na?
Wolfgang?
Wolfgang, genau. Mit dem Wolfgang werde ich vielleicht demnächst mal wieder sprechen. Der hat nämlich ein neues Projekt und ein zusätzliches Projekt auch gerade noch. Aber da gehe ich jetzt mal noch nicht drauf ein. Wenn man, also über ihn habe ich auch die Georgia getroffen, der Wolfgang Schereix von fahrradjournal.de. War nämlich auch auf der Eurobike und abends standen wir auf der Trend Lounge vom Fahrstil-Magazin und da kamen zwei Mädchen, also eine junge und eine ein bisschen ältere Frau und das war Georgia in Dublin mit ihrer Mutter. Und die beiden machen zusammen auch Fahrradmode. Bisschen exzentrischer als die Happy Rainy Days. Da gibt es zum Beispiel neonfarbene Gamaschen zum Radfahren. Mhm. Und die hat so eine Art, so einen Wickelrock zum als Regenbekleidung zum Radfahren. Den hast du vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Und
das ist die Rain Wraps.
wenn die so heißen, dann sind sie es wahrscheinlich. The Rain Rap. Genau. Mal gucken. Genau. Das ist wie eine Decke. Also kann man auch als Decke verwenden und sich draufsetzen auf dem
Rad. Georgia in Dublin Beispiel. Heißt ja die Marke auch.
Genau.
Und ja, ah, das sieht schick aus, der Rain Wrap. Mhm.
Gibt es auch in deutschen Läden. Irgendwann habe ich, glaube ich, auch mal Can be used on bikes with a crossbar, Thomas. Mhm. Und mal gucken. Also Georgia hat gesagt, dass sie auch für Herren demnächst was macht. Aber sehe ich jetzt hier auf der Website noch nicht. Und da gibt es The Hustle and Bustle Rain Jacket. Mal gucken, was das ist. Und weil du vorhin erzählt hast, dass das Publikum den Hersteller findet, so geht es Georgia auch. Weißt du, an wen die viel verkauft?
Nee.
An Reiter.
Ah.
Das ist eine Zielgruppe, die an die hat sie überhaupt nicht gedacht. Aber die brauchen Regenkleidung und die haben Geld.
Ja, weil ja.
Die Georgia und Dublin Sachen sind nicht billig. Und Reiter sind, oder Reiterinnen sind sie in dem Fall, sind einfach eher bereit, mehr Geld auszugeben. Und in Irland gibt es wohl recht viel Reiterinnen.
Das ist Hustle and Bustle.
Das ist ein Pferdeland. Und da hat sie gemeint, ja, da hat sie nicht mit gerechnet. Und hat sie aber auch nichts dagegen.
Also wehrt sie nicht ab, sagt ihr hier.
Geht weg.
Will ich nicht.
Du kennst doch die Rainlegs auch, oder? Aus Holland.
Ja, ja, ja. Hast du die noch?
Die habe ich noch, ja. Allerdings, ja, die sind nicht mehr ganz dicht. Also man muss die öfter nachimprägnieren. Mhm. Und da habe ich dir, glaube ich, mal, soll ich da einen Link mit reinmachen zu den Rainlegs und zur Georgia?
Ah, die beiden. Man sieht schon Mutter und Tochter ein bisschen, ne? Da ist gerade so ein Bild von denen. Mhm.
Jedenfalls bei den Rainlegs ist es auch so, die habe ich irgendwann auch mal, da habe ich mal einen auf der Messe getroffen und der hat, dann habe ich gesehen, dass es die in Weiß gibt, die Rainlegs. Mhm. Das habe ich sicher schon mal in irgendeinem Podcast
gesagt. Ja, ja, du hast es mal gesagt und dass die für Reiter sind.
Genau, und zwar für die Dressurreiterinnen, weil die müssen immer weiße Hosen tragen, auch wenn es regnet.
Die Gamaschen.
Die sind cool,
Die Leggits, die haben einen Eurobike Award bekommen. Mhm. Damit die schicken Stiefel heile bleiben.
Die Leggits. Lädt es bei dir auch so lahm?
Ja, aber ja, ich bin am Überlegen, ob ich so einen Rock haben möchte. Das ist praktisch, das ist bestimmt auch warm.
Ja, auf jeden Fall.
Elegant so. Outerwear.
Dann haben wir das.
Ja, schön, schöner Abschluss.
Lastenräder und sowas müssen wir nicht mehr machen, oder?
Heute nicht, ich werde auch müde. Wir können ja mal, Es ist nämlich schon nach 11 bei uns.
Und beim nächsten Mal, pass auf, beim nächsten Mal, dann kann ich dir ein paar Sachen von der Intermod erzählen, wenn du möchtest.
Stimmt. Kannst du schon sagen, ob jemand was verpasst hat?
Da hat niemand was verpasst.
Außer wenn man Mopeds mag.
Ich weiß es nicht. Ich habe ja früher mal Motorräder, haben mich interessiert. Aber ich weiß gar nicht, ob sie mich so interessiert hätten. Oder wir waren doch mal, da müssen wir jetzt doch noch mal kurz.
Ja, wir sind da hingefahren. Das war ja ein Riesending hier, die IFMA.
Die IFMA, Internationale Fahrrad- und Motorradausstellung in Köln.
ja, da haben wir.
Sollen wir das jetzt noch kurz besprechen?
Ja, kurz. Haben wir schon angefangen.
Da, ich habe nämlich da auch zwei Interviews geführt. Und bin dann dummerweise am Ende noch zum Harley-Stand gegangen und habe halbtrockenen Sekt getrunken. Dann war ich betrunken. Blöd. Es gab nicht mal die Elektro-Harley zu sehen.
Ich wollte dich gerade fragen, was ist mit der Elektro-Harley?
Deswegen habe ich ja so schnell
saugut aus.
Deswegen habe ich ja so schnell meinen halbtrockenen Sekt am Harley-Stand runtergeschüttet. Also die Intermod, ne? Also ich war am Pressetag dort, das war ein Fehler, kann ich also jedem sagen, nicht am Pressetag hingehen. An dem Tag kann man nämlich nicht Probe fahren.
Das ist schade.
Das ist der erste Tag der Messe und da bauen die irgendwie noch auf. Und die ganzen Probefahrtmöglichkeiten, die sind erst ab den Fachbesuchertagen. Das ist ein bisschen schade, weil nämlich zum Beispiel BMW die Elektroroller zum Probefahren dort gehabt hätten. Aber ich hatte keine Lust, da nochmal hinzugehen. Und dann bin ich da durchgelaufen und dann dachte ich, boah, mal gucken, was da so los ist und so. Und auf den bei den Ankündigungen geguckt und dann gab es Piaggio Pressekonferenz.
Ah, genau.
Da bin ich hin. Und dann standen, also erstmal Babes, ne? Also ganz viele. Wie heißen die? Also es sind ja keine echten
Booth-Babes.
Das sind ja keine Booth-Babes. Das sind ja Mädchen, die auf Motorrädern sitzen. Also die erklären ja auch nichts. Die sitzen nur da drauf.
Ja, ja, klar.
Weil Booth-Babes, das sind ja quasi welche, die im Stand stehen und auch nichts wissen, aber die man ansprechen kann oder die dann verweisen auf hier Vertrieb oder Produktmanagement oder so. Aber die sitzen einfach nur auf Moto Guzzi Motorrädern und gucken. Ja, und dann war irgendwie so ein komischer Chef und irgendwie Europachef oder so und erzählt, dass sie super sind und dass 2015 das Jahr des Motorrads wird. Und dann hat er irgendein neues Moto Guzzi Motorrad vorgestellt und ein Schauspieler dazu, der Fan von dem Motorrad ist. Und dann bin ich gegangen. Und weil es war echt zu öd. Und ansonsten.
Uröd?
Ja, das war schlimm. Und dann bin ich. Ah, hier habe ich eine Karte von. Pass auf. Frank Sanderson von. Skomadi.
Ah.
Kennst du die?
Nö.
Die bauen Lambretta-Roller nach.
Ah.
In England. Gibt's auch verchromt. Machen sie seit vielen Jahren, hat er gesagt. Dann habe ich gemeint, und wie ist das mit dem Design von Lambretta? Also der ein oder andere kennt die vielleicht. Das ist quasi die Rolling Stones unter den Motorrädern, oder? Vespa, Beatles, Rolling Stones, Lambretta.
Vielleicht eher umgekehrt.
Oder ich umgekehrt, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, die waren, also auch in den 60ern war das quasi, es gab zwei Rollerhersteller, der eine war Vespa, der andere Lambretta und die waren halt schlanker und irgendwie schnittiger und ich glaube auch meistens ein bisschen schneller, oder?
Ja, allerdings anfälliger.
Ja, richtig, anfälliger, ja. Und die Mädchen, die sich auf mit Lambretta fahrenden Männern eingelassen haben, die mussten dann immer daneben stehen und die Unterlippe nach vorne schieben, während an irgendwelchen Motorproblemen gebastelt wurde. Und die haben auch einen Elektroroller im Gepäck gehabt. Mhm. Skomadi, die gibt es schon eine Weile wohl. Und zwar ist das von einem Scooter Center oder so aus skomadi.co.uk. Die kommen irgendwo aus so Manchester-Gegend, glaube ich. Ja, die haben natürlich kein Impressum. Terms and Condition, wo findet man denn die? Contact us. Na egal. Jedenfalls habe ich ihnen gemeint, ja, die sehen aber echt voll aus wie Lambretta. Und dann hat er gemeint, ja, das ist kein Problem, weil die sind schon lang in der Public Domain. Also das Design ist frei.
Ah, okay.
Und das können sie übernehmen. Und die gibt es mit verschiedenen Benzinmotoren. Und sie haben jetzt einen Elektromotor, ein Modell mit Elektromotor vorgestellt. Und das wird es wahrscheinlich, also sie warten die Reaktionen noch ab, aber wird es wahrscheinlich 2015 geben. Und was ich ganz interessant fand,
wie heißen die nochmal? Skomadi,
also Skomadi, skomadi.co.uk.
A modern classic. Deswegen können jetzt wahrscheinlich, wenn das tatsächlich Public Domain ist, so irgendwelche taiwanesischen oder koreanischen Firmen gnadenlos Roller nachbauen, die aussehen wie alte Vespas. Aus Plastik.
Ja.
Und gar nicht schlecht aussehen. Also bei einem dachte ich mir, huiuiui, nicht verkehrt.
Dann habe ich ihn gefragt, was der denn kosten wird. Ja, hat er gemeint, kann er nicht so genau sagen, weil er nämlich auch der Meinung ist, dass Elektroroller meistens zu teuer sind. Weil die Technik ist uralt und die könnten billiger sein. Und die Technik, die sie drin haben, entspricht der Kreidler-Elektroroller, die es auch gibt. Und da kann man jetzt ein bisschen rumforschen. Also, es gibt halt ein paar Hersteller, die machen die und die machen dann die Motoren und die Technik und die machen ihre Hülle drüber. Und er kann auch nicht genau sagen, was sie kosten werden. Das war eine interessante, da war ich ganz erleichtert, dass ich die gesehen habe, gegenüber vom blöden Piaggio-Stand. Und dann bin ich in den...
Aber Piaggio hat so gar nichts Vernünftiges gehabt?
Nee, nur Scheiß. Also, na, diese komischen Retro-Dinger, die sie jetzt haben. Und also nichts mit Elektromotor. Nicht mal Hybride habe ich gesehen, ich weiß gar nicht. Gibt es nicht irgendwie diesen Dreirad, den MP3 mit Hybrid?
Ja, eigentlich schon.
Ah, das war mir auch zu doof. Und dann bin ich später mal in die...
Der Elektro-Kreidler heißt übrigens Florett.
Ja, es gibt ein Florett und es gibt noch ein Genesis, glaube ich, ja. Bei denen war ich auch am Stand.
Die Webseite nervt auch.
Okay, aber es gibt zwei interessante Roller. Da habe ich auch Interviews dazu. Und zwar, der eine ist der Kumpan. Übrigens,
den kenne ich.
Die Hörer, die...
Der wird auch über Renault-Autohäuser verkauft. Kann sein?
Die mit Elektro nichts anfangen können, ja, die müssen jetzt einfach mal weghören oder vorspulen. Ich mache eine Marke rein. Ne? Aber... Wir haben, weiß ich nicht, ich find Motorroller irgendwie keine schlechte Sache für die Fortbewegung. Und wenn die nicht knattern und mit einem Elektromotor geben, dann finde ich das eigentlich für die Stadt ganz okay. Muss ja nicht
jeder. Ja, vor allem auf einem Motorroller, da braucht man halt auch keine Schutzausrüstung, außer so ein bisschen Helm.
Ja.
Da reichen Badelatschen im Sommer und eine kurze Hose. Ich glaub, man verletzt sich da einfach nicht bei Stürzen, oder? Wie ist das?
Ja, nicht so sehr. Und gut, auf einem
Vielleicht
Fahrrad,
fährt man auch
auf
einfach
auf einem Fahrrad, wo wir hier bei Fahrradio sind, wahrscheinlich auch nicht. Aber es geht uns ja auch irgendwie um die Gesamtmobilität. Ne? Und dann lassen wir den mal gelten. Ne? Und der Kumpan, den gibt es schon länger.
Ja, ja.
Wusste ich gar nicht. Kommt aus welcher Stadt, Thomas?
Vergessen.
Remagen.
Aus Remagen.
Aus Remagen am Rhein. Und die haben auch, ich habe ihn gefragt, den, mit dem ich gesprochen habe, Name vergessen, aber kommt noch. Die haben einen Teil der Schaufwerke. Da haben sie sich irgendwie einen Teil abgezwackt und arbeiten da drin, montieren da ihre Roller. Und da gibt es den Kumpan 1954. Das ist ihr Modell. Und dann haben sie den 1953. Und was sie jetzt neu haben, oder ich weiß gar nicht, wie lange sie es schon haben, man kann den Akku rausnehmen.
Ja, genau, das habe ich gesehen. Und so ein paar Packs reintun.
Bis zu 3 Akkupacks kannst du da reinpacken. Also da ist ein großes Loch unter der Sitzbank und da kannst du tarnfarbene, also olivgrüne Akkupacks reinstellen. Und die Website ist nicht, naja, die geht so, also ist nicht so schick. Aber sie haben, die haben so eine Retro-Optik durchgängig und es gibt Zubehör noch, die haben eigene Helme. Das heißt, du kannst dich komplett so im 50er-Jahre-Retro-Stil auf dem Ding einkleiden. Und da sind die eigentlich ganz okay. Und was sie neu haben und was auf der Website noch gar nicht drauf ist, die haben einen Tretroller. Den sieht man auf der Website gar nicht. Die haben einen Tretroller mit Elektromotor, mit Lufträdern, also kein...
So ein albernes Kleinding irgendwie, so ein Personal Transporter oder was Schickeres, so ein bisschen wie ein Cruiser oder sowas.
Cruiser?
Cruiser, erinnerst dich an den Cruiser?
Move ahead. Oh nein, nein. Nee.
Wie war der Tretroller? Der sieht ja süß aus.
Wie hast du ihn?
Der Electric 1950 Tretroller mit Schmackes. Der steht hier irgendwo bei kumpan.de am Blog oder so.
Wie heißt der? 1950?
Ja, ja.
Tretroller mit Schmackes. Ja, genau. Ja, richtig. Da ist er ja. Ja, der ist doch gut, oder?
Und eine Scheibenbremse.
Ja, hinten drin, hinten im Hinterrad ist der Motor. Also ja. Das sind noch Mockups, die da stehen. Ne? Weil unten im Trittbrett siehst du dieses Alu-Ding auf der Website. Also
ja, so vorne da, wo die Blumen drin stecken.
Na, das sieht so oder aus, als so würden die drinstehen. Ja, die sind dahinter, aber das ist vorne und da kommt ein Display rein, ein kleines.
Ah, okay.
Und der Motor ist dann unterm Trittbrett.
Und ein BMX-Lenker ran.
Und also ich habe Bilder gemacht, die setze ich auch auf die Webseite.
Ah, ja, gut.
Das Ding ist faltbar. Wir kennen sowas, ne? Und ja. Der hat eine...
Sind es 16 Zoller?
16 Zoll, ja.
Oder 14.
Irgendwas, ich glaube, es sind keine 16. Der hat eine Pedelec-Steuerung, also du musst anschieben. Das kennst du, ne? Von diesem, du hast doch mal am Rad am Ring hast du doch so ein Ding dabei gehabt, oder? Den musst man auch erstmal anschieben, damit er fährt.
Ja, aber nur einmal.
Ah ja, bei dem ist wohl anders. Also den muss man immer schieben. Da Das muss aber wohl ganz gut gehen mit der Software, die sie gemacht haben. Mhm. Also das ist eine feine Sache. Und interessanterweise hat der, da muss ich nochmal nachgucken, der hat ein zulässiges Gesamtgewicht von, ich glaube, 150 Kilo oder so. Mhm. Also können echt, und der wiegt nicht viel. Also können schwere Leute drauf fahren. Der sieht gar nicht so aus, ne?
Ja, aber ich glaube auch, dass man auf dem nicht so doof aussieht, wie auf so einem kleinen Mini-Scooter.
Ja, ja. Billig wird er nicht werden.
Ja. Aber wenn er gut aussieht, wo lassen die Dinger machen?
Naja, China.
China, klar. Also die Roller Logo. Ja. Die Elektroroller, die kommen irgendwo Taiwan oder China, genau.
Und dann habe ich noch einen gesehen, also es war in dieser, es gab so eine E-Mobility-Halle, die naja, sehr schlecht besucht war. Und irgendwie nicht so, ich weiß nicht, war so dunkel aus. Und da gab es auch noch ein, der 1950, dieser Tretroller, naja, der kostet irgendwie bis, ja, über 1000, glaube ich. Mhm. Und um die Ecke, weiter hinten in der Halle, da gab es den Uno-Roller. Kennst du den? Mhm. Gib mal ein unomotors.com.
Uno Motors. Mhm. Uno Motors hier. Indexmotor Uno. Motor One. Mhm. Modellos. Sind das Italiener oder was?
Nein, Deutsche. Uno Motors. Also zusammengeschrieben. unomotors.com.
Unomotors.com. Mhm. Finde nicht. Unomotors.
Unu.
Unu. Ach so, ich habe Uno. Da sind sie doch.
Spitzenwebsite.
Ah, hi, wo ist denn das? München.
Ja. Ist das Girl gerade zu sehen?
Bitte?
Ist das Mädchen mit dem baumelnden Helm?
Ja, das ist hübsch gemacht. Wie der Helm da baumelt.
Ja. Ich habe vergessen, wie die Technik heißt.
Boah, der Schwarze ist cool.
Ja.
Schöne Bilder. Und dann plötzlich geht's los.
Ja, so leicht, so ein paar, da sind immer nur so Stellen, die sich bewegen. Ne? Ähnliche, also gleiches Prinzip, wobei bei den UNO, die UNO sind viel billiger. Die gehen bei 1700 los. Mhm. Und das hat auch der Frank von den Skomadi gesagt, dass die E-Roller viel zu teuer sind, dass die viel zu viel Geld damit verdienen. Und die von UNO, die machen es so, du kannst deinen Roller selber designen und dann wird der in China gebaut. Nach deinen Wünschen mit Farbe und Sitzbank in unterschiedlichen Farben und dann kommt er rüber. Dauert ein paar Wochen. Also ein überschaubarer Zeitraum. Und dann kriegst du ihn vor die Tür gestellt. Wenn du willst, auch gleich mit Kennzeichen dran. Und die haben auch einen Batteriepack, den man rausnehmen kann. Und ja, sind, die haben mal Direktverkauf, ne? Dadurch können sie auch noch ein bisschen Geld sparen.
Und da, die sagen ja auch, dass das bei dem Businessmodell, da gibt es auf der Webseite, kann man schauen, alles in einer Box und da gibt es unten ein Businessmodell. Letztendlich ähnlich auch wie bei Canyon zum Beispiel.
Genau.
Also du bekommst Qualität für eventuell weniger Geld. Du hast Einschränkungen vielleicht beim Service, aber es gibt da Service-Modelle.
Also die haben...
auch bei Canyon, da kannst du ja anrufen und kannst Sachen fragen. Die Webseite ist schön gemacht, weil wenn man da scrollt, dann kommen andere Bilder von oben nach unten. Cool.
Ja, und für den Service haben sie sich mit Bosch, mit dem Bosch-Service zusammengetun. Getut. Da kenne ich mich halt gar nicht aus, ne, weil ich schon lange nicht mehr bei irgendeiner Werkstatt war. Aber ich gehe mal davon aus, dass es halt da ein paar gibt von den Händlern. Also sowas findet man halt dann mal. Gucken, Klick, Uno Support.
Ja. Also die Fertigung dauert 7 Tage.
Ja, also es ist so, dass ich glaube, die sind, wie heißt dieses Freihandels, es gibt doch so ein paar Zonen in China, also Freihandelszonen.
Shenzhen.
Und ich glaube, dort sind die auch. Und da fahren sie dann irgendwie alle paar Wochen mal hin und begleiten die Fertigung. Und dann werden die Roller, die angepassten, in Container geladen und rüber geschippert. Also 7 Tage dauern sie vielleicht, gebaut zu werden, aber dann hast sie noch nicht. Aber lang muss nicht, also sind ein paar Wochen, die du warten musst.
Ja, okay, wenn
das geht. Und ich meine, wenn du einen Roller, einen Vespa-Roller in einer Farbe bestellst, die der Händler nicht da hat, dann dauert das ja auch eine Weile, ne?
Ja, das muss man halt wollen. Weil beim Fahrrad ist ja schon so, dass die Leute halt dann teilweise einfach das nehmen, was da ist.
Naja. Naja, kommt drauf an. Oder der Händler sucht nach, da ist ja immer noch, dann oft sind die ja weg, dann sind die Kontingente verkauft oder die hergestellt worden sind, im Frühjahr schon ausverkauft, dann muss er rumtelefonieren, wo es noch was gibt. Das geht natürlich auch, ne? Auf jeden Fall, also diese zwei Sachen, das waren so die Highlights.
Ja. Nicht viel eigentlich, aber trotzdem.
Und dann habe ich noch was gesehen. Eine Sache, um die sich die Leute echt reißen werden, Thomas.
Was?
Segway-Fahrräder.
Ach, da habe ich neulich Bilder gesehen. Wer macht denn die? Die sehen ja Fahrrad aus Bosch-Motoren, oder?
Geil, ne?
Geil. Geilomat. Ich meine, ja.
Leck mich am Arsch, ey. Das habe ich mir, also da habe ich drauf gewartet. Tatsächlich habe ich mir gedacht, ich habe irgendwo gelesen, dass der, also es ist ein Vertrieb, weiß nicht, wie der heißt, KCM oder so, irgendwie so ein Europa-Vertrieb für
die haben sich den Namen geholt.
Segway.
Oder die Rechte.
Ja, die haben mal gesagt, ey, Segway, wir pappen eure Aufkleber auf irgendwelche Fahrräder drauf.
Und das genau, ist irgendein Scheiß.
Also es gibt sie mit Bosch-Motoren und es gibt sie mit Shimano-Motoren. Und die sehen, naja, ja, die sehen halt aus. Das sind halt 0815 ganz normale E-Bikes. Ne? Da könnte jeder Name draufstehen. Dann habe ich gesucht, also Wheelie-Schalter gab es keinen. Weil, also ich habe mir gedacht, also, und die stehen auch nicht von alleine, also die brauchen eine Parkstütze, die fallen um. Also es ist...
Ja, die sind wie Kettler.
Es ist quasi nichts Besonderes an den Dingern. Und dann gibt es irgendwie dann habe ich eine Aussage von dem Vertriebschef gelesen, der sagt, ja, die Leute wissen, dass sie Kompetenz in Elektromobilität bei Segway auf jeden Fall, also wenn, dann bei Segway erwarten können. Und dann denke ich mir, naja, ja. Aber bei Segway möchte man doch möglicherweise irgendwie ein bisschen mehr als von dem normalen Fahrrad.
Also was sie natürlich bekommen, ist eine lausige Optik.
Die erwartet man wohl, wenn man an Segway denkt, oder?
Eben, ja, das wäre auf keinen Fall sexy aussehen.
Ja, also.
Aber wo findet man die? Wie findet man ein Segway-Fahrrad? Ich habe es nämlich neulich bei Velobis, glaube ich, gesehen.
Genau, ja.
Segway, ich weiß, aber ich finde es gar nicht. Dem Google sind die wahrscheinlich zu doof. Seg Mobility? Ja, dann so.
Segway, Segway.
Aber egal. Oder?
Ja, ich hab Fotos gemacht, also langweilig.
Genau,
Fotos,
vielleicht, ne? Vielleicht findest du ja.
Und Link. Aber das war Weltpremiere, Thomas, auf der Intermod.
Genau, Segway steigt in den Pedelec-Markt ein. Weltpremiere auf der Intermod.
Ja. Genau.
Velobis.
Die haben sie echt krachen lassen. Okay, das Letzte zur Intermod krachen lassen hat es nämlich Danny McEskill. Und da habe ich, ja auch eine Autogrammkarte bekommen. Komisch, weil da war Pressekonferenz angekündigt und danach hat man die Möglichkeit, Autogramm zu bekommen.
Komisch, ne?
Ist doch komisch, oder? Da habe ich gemeint, kann man mit dem auch sprechen. So eine Interview ist nicht vorgesehen. Ja, komisch. Jedenfalls, genau, von KTM gibt es coole Elektromopeds. Aber da können wir beim nächsten Mal vielleicht drüber sprechen. Oder nicht. Wer bis dahin schon Lust hat, der soll einfach mal suchen. Da gibt es irgendwie ein Video, da fährt er mit irgendeinem anderen Kumpel durch ein stillgelegtes Kraftwerk. Also von wegen Elektro und Strom und so, ne?
Mhm. Aha.
Ja, denken sich schon was dabei. Und da fahren sie mit elektrifizierten Motocross-Maschinen durch ein Kraftwerk. Und auf der
Intermod. Freeride heißen die,
Freeride heißen die, ja. Und da gibt es drei Modelle. Eins für die abgesperrte Strecke, eines für die Straße, Motocross. Und dann gibt es noch ein Straßenmodell. Quasi so ein, wie heißen die? Supermoto oder quasi so eine Enduro, bisschen tiefer gelegt mit Straßenreifen. Fand er auch gut, der Danny. Hat er gesagt. Findet er gut. Okay. Oh Mann, da mal sehen, ob es da Beschwerden gibt, weil wir so viel über Elektro gesprochen haben. Aber wir haben auch über die Selberbrutzler gesprochen, ne? Und
unbedingt, ja. Und die Segway, die sehen halt mal wirklich unspektakulär aus. Was will man da machen? Das muss raus.
Ja. Dann sollen wir mal einen Abspann anspielen, ne?
Ja, genau.
Bing, 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 bing. Okay, wie viel Uhr haben wir denn jetzt?
Ui. 11:30. Jetzt geht's nach Hause.
Ja.
In die Betten.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Genau. Dann war's das für heute mit dem Eurobike-Rückblick Teil 2. Der kommt jetzt erstmal online und als nächstes gibt es dann noch die Interviewfolge in einem.
Ja, viel Spaß mit den Gewinnen.
Stimmt, mit den Gewinnen und die neuen Geräte, die verlost werden, findet ihr in den Shownotes. Und wir bedanken uns nochmal bei unserem Sponsor, oder? Der uns weiterhin unbedingt unterstützt, obwohl er überhaupt nicht genannt wird hier.
Du meinst SRAM?
Genau. Jawohl, SRAM. Wer mehr zu SRAM wissen möchte, geht ins Web unter www.sram.com. Soll ich das buchstabieren?
Siegfried, Richard, Anton, Martha?
.com.
Genau.
Für uns in Schweinfurt in Deutschland.
Ja. Am Saumain gelegen.
Klar. Drum gibt es die Schweinfurt.
Die Geschichte zu Schweinfurt ein andermal.
Okay. Dann lassen wir jetzt mal auslaufen, ne?
Ja.
Tschüss.
Würde ich sagen. Tschüss, Thomas. Tschüss. Tschüss, Hans.
Tschüss, Thomas.
Tschüss an den Apparaten und an den Telefon, Fahrrad, Auto. Kann man auch, man kann auch mal Auto fahren. Nicht so viel halt.
Wir werden ja auch im Bett gehört. Wurde mir erzählt auf der Eurobike.
Aha,
okay. Zum Einschlafen. Soll mir recht sein.
Ja.
Ich mach das auch. Also. Oder wo hörst du Radio und Podcasts?
In der Küche.
Ah ja.